back to Joe Johnson. 4 seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
Moin Mahlzeit und Bienvenidos und herzlich willkommen zum zweiten Vögli von Ins Gesicht von Staudemeyer. Das S steht für stabil. Mein Name ist Arne Thegen, mit mir in der Leitung darf, ja, zum zweiten Vögli in unserer jungen Podcast-Geschichte nicht fehlen. Dirk Funk, mein lieber, moin.
Da Vögli.
Ja, moin, Alter. Ich freue mich riesig. Der zweite Vögli, der Hype ist immer noch real, würde ich sagen. Unser Format wurde sehr gut angenommen bei euch. Das hat uns vor allen Dingen sehr gefreut und dementsprechend motiviert sind wir jetzt natürlich für Episode 2.
Ja, ich glaube, ich muss es nochmal ganz kurz dazu erklären, denn wir haben auch diese Woche wieder neue Hörer mit im Boot und in der Gruppe, in unserer Facebook-Gruppe, hat sich schon rauskristallisiert, dass nicht jedem hundertprozentig klar ist, was oder wer oder warum dieser Vögli existiert. Es ist unser brandneues Format, die zweite Ausgabe. Wir haben letzte Woche die Premiere gelauncht und rausgehauen. Wir haben ein zweites Format geschaffen, was sozusagen die Symbiose zwischen uns und euch darstellen soll. Sprich, dieses Format wird extra zusätzlich zu unserem normalen Podcast kommen. Ungefähr einmal die Woche. Bisher sind wir ganz gut auf Kurs. Mal schauen, wie lange das sustainable ist, aber ich bin da ganz guter Dinge. Wir haben ein Thema der Woche in jedem Vögli. Wir haben drei Themen aus der Facebook-Gruppe ins Gesicht von Staudemeyer mit im Programm und eine Handvoll Fragen, je nachdem, wie viel Zeit wir noch übrig haben. Wir werden immer wieder mal was ranken, auch heute. Wir beide Ranking-Freunde. Ich weiß, du freust dich definitiv über ein Ranking. Wir haben heute die Top 5 mit im Programm. Ja, und bomben hier jetzt. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, so um und bei 45 bis 60 Minuten eine kompakte Basketball-Ausgabe raus. Kein Privattalk, ist alles verboten. Die bekannten Rubriken aus unserem normalen Podcast gibt es hier nicht. Also das ist wirklich separiert davon. Das ist im Kurzen, im Groben und Ganzen, das ist der Vögli.
Hast und du, glaub ich, stabil?
S steht für stabil.
Für sehr stabil steht es. Hast du gut erklärt. Ich glaube, du hattest die Fanbrille vergessen, die wir heute sogar auch noch im Aufgebot haben.
Recht hast du.
Ja, alles klar. Fangen wir direkt damit an, oder wie?
Würde ich sagen, lass uns mit der Fanbrille einleiten. Diese Rubrik ist so ein bisschen transportiert worden aus unserem normalen Podcast. Da war das Ding kurz davor, wirklich rauszufliegen, weil wir es immer wieder versucht haben, wieder reinzunehmen. Dann kam nicht genug Einsendung. Jetzt haben wir es hier rüber geschoben in den Community-Vögli-Podcast. Fanbrille ist die Chance für euch, hier wirklich on-air teilzuhaben. Ich glaube, wir haben mal gesagt, 90 Sekunden Maximum. Ihr setzt euch vor euer Mikro. Nehmt, ja, bummelige 90 bis 120 Sekunden auf, Thema NBA, irgendwas, was euch beschäftigt, euer Lieblingsteam, euer Lieblingsspieler, irgendeine Entwicklung in der NBA, was auch immer, da habt ihr völlig freie Hand und haut uns euren Take dazu raus. Wir nehmen dazu Stellung, nehmen das hier mit auf, also ihr könnt hier Teil des Podcasts werden. Das ist im Groben und Ganzen die Fanbrille, also wer Bock hat, scheut euch nicht, keine falsche Zurückhaltung, nehmt was auf, bombt uns das rüber, wir nehmen es mit rein, so könnt ihr Teil des Podcasts werden und das ist eine bummelige Geschichte.
Ja, passt auf jeden Fall perfekt rein. Wie gesagt, der Vögli ist ja so ein bisschen als Fusion gedacht zwischen Community und uns. Hat in der ersten Episode schon sehr gut funktioniert. Und die Fanbrille ist dann natürlich nochmal so ein bisschen direkter einfach, klar, mitten in unserer Community. Finde ich sehr schön. Der gute Andreas hat sich heute das Shoutout verdient. Der hat uns eine Fanbrille eingesendet mit einem sehr, sehr interessanten Thema, weil das tatsächlich noch nie in unserem Podcast Thema war. Von daher mussten wir das natürlich direkt mit reinnehmen. Bevor ich jetzt irgendwie groß erkläre, könnt ihr es euch selber anhören. Der Andreas mit der Fanbrille.
Ja, lieber Arne, lieber Dirk, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mal so einen random Rant abzufeuern im Rahmen der Fanbrille. Ich möchte sprechen über die lokalen TV-Broadcaster der NBA-Games, vor allem deren Leistung. Klar, über das System kann man streiten, man muss irgendwie damit zurechtkommen. Sie sind alle ziemlich subjektiv, aber es gibt doch welche, die machen ihren Job meiner Meinung nach etwas besser als andere. Nicht jetzt unbedingt das Analyzing und Play-by-Play-Call, aber vor allem die Art und Weise, wie sie gegenüber den Gegnern sich verhalten, mehr Objektivität walten lassen als andere. Ich habe mal so eine Bottom-Three zusammengestellt von Teams, die mich persönlich maximal aufregen. Der dritte Platz ist ein geteilter dritter Platz, geht an Houston mit Bill Worrell, Matt Bullard, Clyde Drexler. Und an OKC, Brian Davis und Michael Cage. Harden und Westbrook sind absolute Granaten. Ich schaue ihnen super gerne beim Spielen zu. Aber nicht zu den Stimmen der eben genannten Personen. Die sind alle garstig, spaßfrei, hocharrogant in ihrem Auftreten. Sind komplett in ihre Franchises verliebt, von vorne bis hinten. Und das ganze verbale Fellatio bei Westbrook und Harden geht einem irgendwann gut auf die Düse. Und deswegen sind das meine Plätze 3. Auf Platz 2 habe ich Tom Heinsohn, Boston Celtics. Diese Mischung aus Peter Griffin vom Look her und Thaddeus Tentakel von der Stimmung her, immer miespetrig gelaunt, wutbürgert gegen alles, was da so ihm entgegenkommt. Er mag eine Legende sein, bei mir ist er schlichtweg unten durch. Und das Ganze wird für mich nur noch über- bzw. unterboten von Cleveland, Austin Carr. Ich bin kein ausdrücklicher Fan der Cavs, aber ich schaue ihnen gerne bei Basketballspielen zu. Sie sind als Team sicherlich polarisierend, genau wie LeBron auch, aber es kann keine zwei Meinungen darüber geben, dass Austin Carr der mit Abstand schlechteste Broadcaster der 30 Franchises ist. Der Typ macht mir einfach Magengeschwüre. Trotzdem gebe ich ihm immer wieder eine Chance, aber wahrscheinlich nur, um mich über ihn aufzuregen. Dieses Fanboy-Tum auf höchstem Level, diese Aufregung bei Layups und Midrange-Shots im ersten Viertel, 20 Sekunden gespielt, im ersten Spiel der Saison, als wären es die Finals, Crunch-Time, das geht einfach gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wie sein Kollege Fred McLeod das aushalten kann, Nacht für Nacht ohne Kollateralschäden davonzutragen und irgendwelche Tiere zu quälen. Ja, mein absolutes rotes Tuch, Austin Carr, das sind meine Bottom Three. Ich bin auf eure Meinung gespannt, aus der Community, vor allem aber natürlich von euch. Danke für den Pod, macht immer sau viel Spaß, bleibt dran. Grüße aus Köln, Alaaf.
Also ich muss erstmal sagen, brachiales Shoutout, mein Lieber. Das war die epischste Fanbrille überhaupt. Ausdruck, Wortsprache, ich bin fasziniert, also absolutes Highlight. Der Gute hat sehr tief gestapelt und irgendwie da sich lange geziert, beziehungsweise war der Meinung, er hätte da nicht so richtig die Skills für. Ich fand's sensationell. Also dafür erstmal, bevor wir inhaltlich thematisch drauf eingehen, absolutes Shoutout von mir.
Das sehe ich genauso, tatsächlich. Also sollte der gute Andreas jemals auf die Idee kommen, einen Podcast zu machen, würde ich ihm da ganz klar abraten, weil ich hätte ein bisschen Angst wegen der Konkurrenz. Nee, hat mir auch extrem gut gefallen. Und wie gesagt, ist ein sehr interessantes Thema, weil da jeder so natürlich sehr individuelle Erfahrungen zu hat. Meistens verfolgt man ja als NBA-Fan in Deutschland, man kann nicht so viel live gucken. Und wenn man live guckt, dann guckt man wahrscheinlich eher das eigene Team, kennt von daher halt die lokalen Broadcaster des eigenen Teams, aber wenig drumherum. So, von daher finde ich es sehr, sehr spannend. Gut, viele werden wahrscheinlich nicht ganz so viel Erfahrung damit haben, weil sie nicht genug gucken, aber an sich ist das schon spannend, weil man sieht da wirklich große Unterschiede, finde ich auch.
Ja, definitiv. Also bevor man da wirklich auf seine Bottom 3 eingeht, es gibt massive Unterschiede und natürlich ist Local Broadcasting immer irgendwie gefärbt von einer Fanbrille, die der oder diejenigen dann aufhaben, wenn sie über ihr eigenes Team covern. Ich finde aber auch erstmal so einleitend, dass es da massive Unterschiede gibt. Es gibt Jungs, die das einigermaßen objektiv mit so einer gesunden Portion, ja, wie soll ich sagen, Subjektivität für ihr eigenes Team da irgendwie mit reinwerfen. Und es gibt Jungs, die da völlig überziehen. Also was die Cavs angeht, ohne dass ich jetzt auf mein Ranking gehen will, da bin ich schon dabei. Das ist dann teilweise ein bisschen anstrengend. Es ist ein schmaler Grat zwischen, man fiebert mit dem eigenen Team mit, man ist Local Broadcaster und ist irgendwie mehr oder weniger für dieses Team verantwortlich. Und trotzdem gibt's halt Leute, die da mehr oder weniger objektiv zugucken und das einfach nicht aushalten können. Also es gibt riesige Unterschiede. Ich bin gespannt, wie du das hast. Du guckst deutlich mehr Live und Fullgame als ich. Von daher kannst du da sicher dich besser und eloquenter zu äußern als ich. Also hau mal raus. Was hast du die Kritik an deinen Cavs, kannst du die teilen?
An meinen Cavs, ja, es ist ja, wie gesagt, ich gucke sie natürlich auch relativ oft, von daher habe ich definitiv Erfahrungen dazu. Austin Carr ist echt so ein bisschen so eine Sache. Also die Kritikpunkte, die er da nennt, die sind schon valide, würde ich mal sagen. Und rein vom Skill her, also wirklich modernen Basketball zu analysieren, gehört er definitiv zu den schlechtesten. Das ist mal ganz klar. Aber ich finde ihn eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt jedes Mal Cavs gucken würde, kann ich mir schon vorstellen, dass es mich auch aufregen würde. Aber ansonsten finde ich es relativ unterhaltsam, dass man sich bei Austin Carr immer so ein bisschen fragt, ist der gerade voll? So, also der hat immer so leicht, auch in seiner Stimme, so dieses leicht angeknackste, wie man morgens sich so früh 5 Uhr morgens anhört nach einer durchgezechten Nacht. Und ich finde es eigentlich ganz spaßig. Und auch ist ja ein bisschen ähnlich, so ein bisschen Parallele sehe ich so zu dem Bingo bei den Clippers oder was auch immer, was Austin
Carr
immer
gerne macht. Das geht mir so massiv auf den Sack.
Ist dieses LeBron James deep in the queue. Ich finde es eigentlich ganz, ganz witzig. Also ich höre es ganz gerne halt die, sagen wir mal, 10 bis 12 Mal, die ich in der Saison wahrscheinlich Cavs mir wirklich komplett mit ihrem Broadcast live angucke. Von daher finde ich es gar nicht mal so schlimm.
Ja, ich glaube, das ist wie immer auch so ein bisschen eine Frage des Maßes. Wie oft guckt man es denn? Wenn man jetzt wirklich 70-75% der Homegames irgendwie guckt, dann wirst du wahrscheinlich wahnsinnig. Wenn man das ein bisschen selektiver macht, dann kann man vieles auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen wegblinzeln. Ich gucke halt viel tatsächlich auch parallel, habe dann entweder gar keinen Ton an oder immer nur so hier und da ein bisschen. Von daher bin ich da echt nicht so deep im Thema. Da bin ich gespannt auf deine Geschichten, aber definitiv Clippers Bingo, ich raste aus, ohne Scheiß. Also das Schlimmste ist, wenn man sich dann mal nur meinetwegen die Fullgame Highlights, diese 10 Minuten Recaps anguckt, wo sie halt praktisch keine Misses, sondern nur die Makes zeigen. Ich werde wahnsinnig. Also da kriege ich wirklich Puls. Da läuft mein Kopf rot an, wenn ich mir alle 3 Sekunden Bingo anhören muss, wenn irgendwie Austin Rivers einen uncontested Midranger reinknallt. Das ist halt echt nicht so ewig geil. Aber wenn man es über ein Fullgame guckt, dann hat es natürlich irgendwie wieder seinen Charme. Und ich will nicht wissen, wenn wir jetzt mal irgendwie 41 Homegames von unseren Lieblingsteams kommentieren würden übers Jahr, was wir uns da so alles angewöhnen würden. Also ich Nostradamus mal, dass wir vielen Leuten massiv auf den Sack gehen würden.
Es kann schon sein. Also wir haben ja auch so unsere Go-To-Anglizismen, die wir immer wieder rausknallen. Allerdings. Ansonsten, ja klar, halt bei diesen Kondens-Recaps ist es natürlich der Tod mit dem Bingo. Aber ich sag mal so, in den wirklich entscheidenden Momenten der Crunch-Time, wenn dann halt der entscheidende Dreier-Kurzschuss reingeknallt wird, geht nichts über so eine Go-To-Phrase, die man hat. Ungeschlagen ist natürlich von Mike Breen das Bang! Das ist einfach sowas von geil. Aber selbst dann das Bingo. Also, und bei den Clippers, um darauf mal zu sein, die sehe ich auch so ein bisschen kritisch. Aber wo ich wirklich, das kann ich nicht genug hören. Einfach am geilsten und es wird einfach nie old, meiner Meinung nach. Chris Paul with the ball, the lob, the jam! Ich find's einfach herrlich. Das könnte ich mir immer wieder reinziehen. Ansonsten, wenn wir erstmal, also ich will das gleiche Ganze mal ein bisschen umdrehen. Das wird den Andreas mit Sicherheit auch interessieren. Und will die ganze Thematik wieder ein bisschen ins Positive ziehen. Weil es gibt nicht nur schlechte Broadcaster, nicht nur schlechte Kommentatoren. Es gibt auch sehr, sehr viele gute. Aber um nochmal auf die Kritik einzugehen, ich muss schon sagen, Rockets, OKC, das ist tatsächlich so ein Beispiel von einfach übertriebenem Homerism, stört mich auch so ein kleines bisschen. Also gerade ich als positives Gegenbeispiel werde ich gleich die Wolves nennen, wirklich mit Jim Peterson und Dave Benz haben die da einfach überragende Jungs, die das sehr, sehr objektiv machen, sind wirklich mit die besten Analysten, meiner Meinung nach, gerade Jim Peterson, der selber auch ein erfolgreicher Trainer ist und eine lange Karriere selber hatte, macht das Ganze mal sehr objektiv, geht wirklich absolut in die Tiefe des Basketballerischen, was selten ist, ist aber auch mit der Kritik an den Wolves wirklich, die hat er auch nicht zu knapp im Programm. Das finde ich immer sehr optimal und bei den Rockets und bei OKC hat man schon echt so ein bisschen das Gefühl, dass selbst wirklich, also der offensichtlichste Call, der dann irgendwie gegen das Team geht, dann auch noch kritisiert wird und das finde ich so ein bisschen drüber. Was Boston angeht, sehe ich so ein bisschen zwiegespalten. Tommy Heinsohn ist halt wirklich ja, die absolute Legende, die sich das so ein bisschen erarbeitet hat, so viel meckern zu dürfen. Aber klar, auf Dauer nervt es wahrscheinlich. Also, wenn man die ganze Saison wirklich sich die 42 Homegames reinzieht, 41 Homegames, dann macht das schon Sinn, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen nervt. Aber auf der anderen Seite finde ich, Mike Gorman macht einen Riesenjob, ist einer der Besseren auf jeden Fall im Business, würde ich sagen, und kompensiert das immer so ein kleines bisschen. Und sich ab und zu mal so ein Rant reinzuziehen von Tommy Heinsohn, finde ich eigentlich fast schon wieder unterhaltsam.
Ja, da bin ich dabei. Also die guten alten Rants, die dann immer mal wieder rauskommen, finde ich auch ganz geil. Darf halt nicht zu viel werden. Also wie alles im Leben ist es eine Frage des Maßes. Ansonsten prinzipiell bin ich bei dir. Ich mag die Jungs, die das einigermaßen objektiv machen, die auch einen eher analytischen Zugang dazu haben, zumindest einer von beiden, da auch einem wirklich ein bisschen was erklärt, wenn man so will, und tatsächlich so einen basketballerischen Deep Dive da machen. Ansonsten, was mich abfuckt, wo es bei mir wirklich eine Grenze ist, ist, wie du eben richtig gesagt hast, wenn dann so diese ganz offensichtlichen falschen Calls, No-Calls, was auch immer, dann einfach, wenn die Leute es nicht geschissen bekommen, auch wenn es gegen das eigene Team oder zugunsten des eigenen Teams geht, da einfach mal straight up zu sagen, was Sache ist. Also das fuckt mich dann ab. Ich find's cool, wenn die Jungs mitfiebern, wenn sie irgendwie ihr Herzensteam haben und da auch eine leichte Fanbrille aufhaben, das ist völlig okay, das ist im Zweifel auch richtig so bei einem Local Broadcaster. Aber wenn das dann so weit führt, dass man irgendwie offensichtlich objektive Dinge nicht mehr richtig benennen kann, dann finde ich es halt scheiße, weil darum geht es am Ende des Tages. Die werden dafür bezahlt, dir zu erklären, was da gerade passiert und das Ganze irgendwie auditiv zu begleiten. Und wenn man das dann nicht mehr hinbekommt, da irgendwie die ganz klaren Geschichten, da wirklich mal kurz für ein paar Sekunden die Fanbrille abzusetzen, einfach mal zu sagen, was Sache ist. Wenn man da so gar nicht in der Lage ist, kritisch mit dem eigenen Team umzugehen, das finde ich nervig, aber das ist zum Glück nicht unbedingt die Regel.
Ja, das stimmt schon. Und bei manchen Local Broadcastern kommt dann halt wirklich nochmal dazu, dass man wirklich manchmal die Vermutung hat, dass sie aktuell einfach gar keine Ahnung von dem Game haben. Also da sind ja auch viele mit bei. Das sind absolute, ja, Methusalems quasi schon, die haben sich das alle verdient, bloß manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten 5 Jahre es so ein bisschen haben schleifen lassen mit der Vorbereitung, also da kamen da teilweise schon so Knaller raus, einmal, weil ich weiß gar nicht mehr genau die Situation, da ging es irgendwie in einem Spiel, haben sie gegen das vermeintliche Team von Joe Johnson gespielt und darüber geredet, oh, Joe Johnson, der hat jetzt schon jahrelang immer gegen gute Leistungen uns gezeigt und dann so, okay, wir haben gerade erfahren, Joe Johnson spielt hier nicht mehr, also da kommen tatsächlich auch so eine Sachen bei raus oder immer wieder, wie oft ich, wenn ich mir dann tatsächlich mal den anderen Broadcast angucke, die anderen Kommentatoren gegen die Wolves, wie oft ich schon gehört habe, oh, Ricky Rubio, er ist ja ein ganz schlechter Verteidiger. Und so eine kleinen Sachen. Also manchmal würde ich es mir schon wünschen, dass die Kommentatoren da so ein bisschen ihren Horizont erweitern. Und was ich auch wirklich mal gehört habe, auch nochmal als Negativbeispiel, auch gegen die Wolves, gegen Rubio, bei den Denver Nuggets war es, glaube ich, da war das echt schon so borderline rassistisch. Also so richtig unnötig und besteuert einfach. Haben sie sich da pausenlos drüber aufgeregt, dass Ricky Rubio so ein prototypischer Europäer wäre, nur am Floppen, so richtig nervig und all sowas. Also sowas geht auch gar nicht, meiner Meinung nach.
Ja, bin ich ganz bei dir. Sowas muss nicht sein. Ehe ich hier in tiefe Depressionen verfalle, will ich das ganze Ding mal wieder ein bisschen ins Positive umdrehen. Du hast deine Top 3, nehme ich mal an, vorbereitet. Ich bin blank, also ich lasse mich da von dir leiten und schaue, was so deine Highlights sind. Ich mag die Mavs-Kommentatoren tatsächlich sehr gerne, die höre ich ja etwas regelmäßiger. Die, finde ich, machen da einfach einen grundstabilen Job, ist eine gute Kombo, gefällt mir gut. Ich bin gespannt auf deine Top 3 und ich habe es vorhin schon angekündigt, wir wollen versuchen, das Ding in 45 bis 60 Minuten zu halten. Wir sind jetzt schon wieder gefühlt bei 20 Minuten. Also lass mich wissen und den guten Andreas, was sind denn die Jungs, die es gut machen?
Ja, Top 3 habe ich jetzt ja gar nicht so unbedingt. Wenn ich eine hätte, wären die Wolves, wie gesagt, da voll mit bei. Die sind tatsächlich meine Lieblingskommentatoren. Also jeder, der jetzt auch ein bisschen Abneigung vielleicht gegen die Wolves herkt, keine Ahnung, oder die nicht so gerne guckt, schaut da gerne mal rein, weil spätestens die Kommentatoren machen da wirklich einen super Job. Also dass es selbst in Scheißspielen interessant wird. Ansonsten, die Knicks hatte ich schon genannt mit Mike Breen, der einfach für mich einer der Besten wirklich insgesamt ist. Auch gerade er dann bei ESPN zusammen mit Jeff Van Gundy ist immer ein absolutes Highlight. Aber wir reden jetzt ja gerade von den Locals. Da macht er bei den Knicks mit Walt Frazier einen super Job. Walt Frazier ist auch so einer, so ein bisschen outdated, nicht mehr ganz so in dem Game, aber so halt sein Stumbling and Bumbling und immer wieder da, was er immer macht. Es ist schon irgendwie ganz witzig, kann man machen. Die Mavs sind tatsächlich ganz vorne dabei bei mir. Nicht unbedingt so während des Spiels, aber was ich überragend finde, wirklich mit Derek Harper und vor allem Jeff Skin Wade, finde ich auch einfach ein geiler Spitzname. Wenn es ein Blowout ist und das Spiel schon komplett entschieden ist in der zweiten Hälfte, da hatte ich jetzt in dieser Saison für Spocks bestimmt schon zwei oder drei, dann wird es richtig herrlich, weil dann reden sie einfach gar nicht mehr über Basketball und nur noch Scheiße. Und es ist wirklich immer schwer komisch, muss man dazu sagen. Ansonsten, was ich kaum gucke, aber glaube ich auch wirklich eine Empfehlung wert wäre, wären die Brooklyn Nets, die da gute Leute im Team haben, gerade auch Mike Fratello, auch einer der Besseren im Game definitiv. Ansonsten finde ich persönlich die Raptors sehr, sehr gut. Also ich finde einfach die Stimme von demjenigen, ich habe den Namen gerade nicht parat, einfach überragend, wenn er so, Kyle Lowry, DeMar DeRozan. Ich finde es einfach überragend, wenn er es immer wieder raushaut. Und ansonsten bei den Chicago Bulls, wenn dann immer wieder Sriracha kommt und Jimmy Butler wieder heiß gelaufen ist. Ach, ich find's herrlich. Von daher, das wären so Positivbeispiele. Aber finde ich, wie gesagt, ein interessantes Thema, weil jeder da, glaube ich, individuelle Erfahrungen gesammelt hat. Also schreibt gerne mal in die Gruppe rein. Das kann gerne Thema werden. Hat der Andreas ja auch gesagt, ist interessant. Gebt gerne nochmal ein paar Empfehlungen raus oder haut ein paar Stories raus, was ihr so für beschissene Sachen schon mitbekommen habt bei den Kommentatoren oder wer Positivbeispiele ist. Finde ich ein schönes Thema.
Ja, da würde ich mich anschließen, definitiv. Also so ist das Ganze ja auch gedacht. Nicht nur unsere Meinung ist gefragt, sondern auch die vom Rest der Community. Also bombt da gerne irgendwie ein Thema in der Gruppe auf und diskutiert darüber. Uns interessiert eure Meinung. Ich gehe mal sehr davon aus, dass der Andreas eure Meinung auch gerne hören würde. Von daher haut euch da gerne raus und tobt euch aus. Von dir will ich nochmal wissen, was meinst du? Also jetzt mal hypothetisch, denken wir mal so 2-3 Jahre voraus vielleicht, anderthalb, sagen wir anderthalb, wir sind auf einem guten Weg. Wenn wir beide das Kommentatoren-Duo von irgendeinem NBA-Team wären, ja, wie würden wir das ganze Ding machen? Wären wir jetzt eher analytisch, wären wir eher off-topic, also würden wir eine stabile Mischung hinbekommen, was meinst du? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in so einem potenziellen Blowout wir maximal abschweifen würden und man vergessen würde, was man eigentlich gerade noch guckt. Aber dass wir beide, glaube ich, massiven Bock drauf haben, ist keine Frage. Ich bin mir wahnsinnig sicher, dass wir extrem viele Beschwerden bekommen würden dafür, dass wir abschweifen und dafür, dass wir so eine Handvoll Worte immer wieder benutzen. Also ich glaube, so oft wie Bingo bei den Clippers benutzt wird, ich will gar nicht wissen, wie oft wir stabil oder maximal hyped oder sowas benutzen würden. Ich glaube, das würde seriös eskalieren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also gerade auch à la Mavs wirklich, wenn das Spiel entschieden ist, kann ich mir extrem gut vorstellen, dass es dann wirklich abrutscht, so ins Grenzwertige, aber das dann auch schon wieder ein bisschen charmant ist. Ansonsten, gerade im deutschen Bereich würde ich sagen, also erstmal hast du völlig recht, also wir machen da immer ganz gerne Spaß draus, aber das steht definitiv auf unserer Bucketlist, dass wir mal für The Zone oder wem auch immer, wer der Anbieter vielleicht in 5 Jahren ist, in 3 Jahren, in 4 Jahren, dass wir das sehr gerne mal machen würden und uns, glaube ich, auch gut vorstellen könnten, weil ich bin auch ein bisschen der Meinung, dass da, ohne jetzt da jemanden wirklich direkt kritisieren zu wollen. Was mich in Deutschland immer so ein bisschen stört, da können die einzelnen Personen, glaube ich, gar nicht zu, ist so ein bisschen diese Vorgabe, dass, weil es nun mal Deutschland ist und viele vielleicht nicht so drin sind im Thema und man immer noch diese Bedenken hat, man muss Leute akquirieren für den Sport, ist es mir für mich oft noch zu sehr, wir müssen jetzt den Sport erklären noch. Das sieht man vor allen Dingen bei Olympia, bei den großen Turnieren, wie es jetzt bei The Zone ist, kann ich jetzt persönlich nicht sagen, habe ich noch gar nichts gesehen original, bloß ich finde, man muss da wirklich true to the game bleiben, so ehrlich zu einem selber, tatsächlich auch einfach sein Ding durchziehen. Und wenn man das dann zu 100% authentisch macht und vor allen Dingen auch ohne, dass da irgendwelche Brüche entstehen, glaube ich, dass da der Hörer am meisten von hat. Und das, was dann da irgendwie ein bisschen liegen bleibt im Verständnis, kann man sich dann ja auch selber erarbeiten und hat man dann, glaube ich, auch Bock drauf, wenn es ansonsten halt echt cool ist.
Ja, bin ich bei dir. Es ist mal wieder ein schmaler Grat, irgendwie dem geneigten Casual-Fan das Game ein bisschen erklären zu müssen und trotzdem auch dafür zu sorgen, dass die Jungs, die da wirklich ein bisschen tiefer im Thema sind, auf ihre Kosten kommen. Also ich glaube, da muss man einfach mal ein bisschen neue Wege gehen und offen sein für neue Dinge, für neue Personen, also für uns. Sagen wir es, wie es ist. Offen sein für uns.
Ja, so sieht's aus. Geil. Also, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, wir haben letztens auch schon wieder irgendwelche Beschwerdegründe in der Gruppe gehabt über diverse Kommentatoren. Also, wenn ihr wollt, dann müsst ihr, wie gesagt, mal eine Petition anlegen. Wenn das dann so und so viele Leute unterschreiben, dann muss auch Spockster reagieren.
Ja, so ist es. Danke ans Internet an der Stelle. Also, ich denke, das Ding ist eine Frage der Zeit. Also spätestens zu den Playoffs sollten wir dann mit im Boot sitzen. Damit wir das ganze Ding hier nicht auf 2 Stunden ausdehnen, das war nicht Sinn der Übung. Kommen wir zum Thema der Woche, würde ich vorschlagen. Du hast über sie eben schon gesprochen, das war ein bisschen positiver im Kommentatorenbereich. Ich fürchte, das Ganze wird jetzt ein bisschen auch ins Negative abrutschen müssen. Es geht, wie könnte es anders sein, um die New York Knicks. Sie sind aktuell eins der heißesten Themen, nicht gerade eins der heißesten Teams, aber eins der Themen, über das am meisten diskutiert wird. Der Point Guard war mal ganz kurz verschwunden, hat sich dann nochmal geäußert, dass er gerne einen neuen Max-Deal bekommen würde im Sommer. Phil Jackson ist immer wieder irgendwie eine Storyline. Es ist einfach Chaos bei den Knicks. Wir haben jetzt in der Gruppe, kam die Analogie auf, ob die Knicks denn der HSV der NBA sind. Also ich glaube, den Case kann man in vielerlei Hinsicht tatsächlich machen. Den Vergleich will ich jetzt nicht genau aufmachen. Aber es ist einfach aktuell eine Menge Drama, eine Menge Chaos bei den Knicks. Diese 3-7 aus den letzten 10. Wir haben sie in unseren Season Previews auf Platz 5 einsortiert. Da sind sie aktuell nur tatsächlich 4 Spiele hinten an. Die Playoffs sind sogar nur 2 Spiele weg. Also es ist gar nicht so dramatisch, wenn man auf die Standings guckt. Aber es gibt mehr als genug Baustellen bei den Knicks und die Kritik wird lauter. Ganz klar in New York, das Medienumfeld ist eines der heißesten in der NBA. Wenn es da mal nicht so läuft, so wie jetzt aktuell, dann wird es eben schnell brandheiß bei den Knicks. Für dich, wie wahrscheinlich hältst du es, dass unser Platz 5 tatsächlich am Ende des Tages irgendwie noch realistisch ist? Machst du dir wahnsinnige Sorgen um die Knicks, dass das ganze Ding jetzt komplett vor die Wand fährt? Wie siehst du die Situation in New York aktuell?
Na, wie die Situation letztendlich ausgehen wird, da müssen wir, glaube ich, später nochmal drüber diskutieren. Da gibt es jetzt natürlich mehrere Wege. Also gerade auch, wenn man irgendwie über einen Melo-Trade da diskutieren will oder spekulieren will, dann gibt es da natürlich schon verschiedene Szenarien, die da eintreten können, ganz klar. Ansonsten, um den Platz 5 mache ich mir Sorgen, selbstverständlich, aber dass es für die Playoffs am Ende reichen könnte, da bin ich eigentlich noch relativ optimistisch. Also man muss ja auch mal dazu sagen, dass wir das ignoriert haben in der letzten Episode, war so ein kleiner Spaß und aus Zeitgründen, das hatten wir natürlich nicht vor, die Sache totzuschweigen. Wir stehen zu unseren Predictions und rechtfertigen uns dann natürlich gerne. Was uns jetzt natürlich super in Kram passt, ist dieses Spiel von gestern, wo ja, wir mal kurz die Celtics geschlagen haben. Aber auch deswegen, also wir hatten das vorher schon im Programm, wir haben jetzt nicht gedacht, oh, sie haben wieder gewonnen, jetzt nehmen wir sie ran. Das war schon vorher geplant. Nee, es gibt, glaube ich, viele Probleme, die offensichtlich sind bei den Knicks, aber letztendlich ist nach wie vor für mich das übergeordnete Statement, dass an sich genug Talent da wäre, um ein gutes Team im Osten zu sein. Und das ist dann halt an diversen kleinen Schräubchen dann einfach noch so ein bisschen, ja, dass es da einfach mangelt, dass da ja nicht genug angezogen wurde.
Ja, ich glaube, die Knicks haben eine ganze Menge Probleme, eine ganze andere Dinge laufen gut tatsächlich. Also es gibt so ein paar Bright Spots, würde ich sagen. Es gibt natürlich einiges, was schief läuft. Das werden wir gleich im Einzelnen mal so ein bisschen durchgehen. Natürlich, bei den Knicks gab es massive Veränderungen vor der Saison, dass das Zeit braucht, sieht man unter anderem bei den Warriors, wenn auch auf einem völlig anderen Niveau. Aber wenn du deine halbe Starting Five austauscht, dann hat das natürlich Einfluss auf das, was auf dem Court passiert. Porzingis ist verletzt aktuell, also auch da gibt es keine riesige Kontinuität im Line-Up. Trotzdem gibt es für mich ein paar positive Bright Spots, mit denen ich anfangen will, wenn man mal auf die letzten Spiele guckt. Ja, sie sind 3-7 aus den letzten 10, aber sie haben gegen die Bucks am Buzzer verloren, gegen die Sixers mit dem Buzzer verloren, gegen die Hawks durch den schönen Wurf von Dennis Schröder praktisch auch. Da waren, glaube ich, noch 20 Sekunden auf der Uhr. Also von diesen Dingern können sie auch 2-3 gewinnen. Da will ich jetzt nicht alles schönreden. Die stehen zu Recht da, wo sie stehen. Die sind im Defensive Rating Platz 25. Das ist Bottom 5 fast. Sind im Offensive Rating Platz 17. Im Net Rating insgesamt Platz 22. Also die gehören aktuell genau dahin, wo sie stehen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Knicks waren eigentlich besser und haben es da ein bisschen schleifen lassen. Das ist schon aktuell das, was die Knicks wirklich leisten. Ist eben Platz 11, glaube ich, ist es aktuell im Osten. Aber der Osten auf den hinteren Playoff-Plätzen, haben wir immer wieder besprochen, ist auch nicht so wahnsinnig stark. Meine Bulls machen da jetzt auch nicht gerade einen Run für sich. Also da ist die Tür definitiv noch offen, wenn sie es denn mal zusammenbekommen. Das ist für mich so ein bisschen das große Thema. Sie haben immer wieder für mich sehr, sehr gute Viertel, auch gute Halbzeiten, wo es mal richtig klickt. Tatsächlich hier und da auch mal ein ganzes Spiel, wo es wirklich gut läuft. Aber sie kriegen halt überhaupt keine Konstanz rein. Defensiv, gerade defensiv, sieht es dann in Teil wieder absolut dramatisch aus, ganz, ganz schlimm. Dafür haben sie dann auf einmal wieder ein Spiel wie gestern mit dabei, wo es halt wirklich läuft, wo Melo eine relativ ruhige Nacht hat, zumindest was das Volumen angeht, wo Derrick Rose mal wieder ein bisschen Vintage unterwegs ist und es dann auf einmal funktioniert. was das große Problem ist, glaube ich, aktuell, sie sind wahnsinnig abhängig von ihren zwei Stars, wenn man sie so nennen will, wenn man Porzingis dann noch erstmal rausrechnet. Wenn Rose und Melo richtig gut funktionieren, dann haben sie eine Chance, fast jedes Spiel zu gewinnen, zumindest gegen die Teams, die da ungefähr auf Augenhöhe sind. Sobald es bei einem von den beiden nicht läuft, kommt halt nicht mehr viel. Also sie sind ein Team, was es im Moment nicht schafft, enge Spiele zu gewinnen, wo es nicht so läuft. Entweder es klickt, dann sind sie ganz gut, oder es läuft nicht, dann kriegen sie aber auch sofort auf den Sack. Also es gab vor 2 Wochen, glaube ich, den Funfact, dass sie, glaube ich, nur 2, 3 Spiele gegen Winning-Teams überhaupt gewonnen hatten. Mittlerweile sind es 5 seit gestern. Das ist immer noch nicht die Welt. Also sie tun sich extrem schwer gegen die besseren Teams. Ist das einfach für dich eine Frage der Qualität? Sind sie einfach ein Team, was da klar schlechter als die Winning-Teams sind und dementsprechend die Dinger auch verliert? Oder sind da, ja, gibt es da irgendwie andere Probleme? Also wird das im Saisonverlauf mit ein bisschen mehr Kontinuität, wird sich das einpendeln? Traust du ihnen das zu?
Es ist nicht unbedingt die Kontinuität, finde ich, würde ich sagen. Also auch, wenn man das jetzt als Argument nimmt, die Starting Five muss ich erstmal finden. Es ging ja sehr gut los. Ich meine, sie waren 14 und 10, deswegen, wir waren ja eigentlich auch schon freudig erregt, sagen wir mal. Nur dann kam der Overtime-Loss gegen die Phoenix Suns. Also ich würde auch sagen, dass Miguel Chardy da seine Finger mit im Spiel hatte für die Knicks-Krise, würde ich sagen. Aber ansonsten, nee, was für mich dieses Riesenproblem war, und das war ja auch von Anfang an die Sache, wie löst du dieses Problem, diesen großen Unterschied, diese große Differenz zwischen Startern und Bank? Also nicht unbedingt nur die Qualität, also ich würde jetzt nicht den Leuten da die Qualität absprechen wollen, dass da nur Gemüse ist auf der Bank, aber es ist ja selbstverständlich, du hast da einen 27-jährigen Rookie in Kuzminskis, du hast einen Ron Baker, du hast einen Kylo Quinn, das sind alles Leute, die haben jetzt noch nicht so viel Erfahrung in der NBA sich erarbeiten können und wo soll es denn dann herkommen? Also es kann funktionieren mit dem, nur ich habe es ja von Anfang an gesagt, bei den Knicks, du musst die richtigen Lineups finden am Anfang und da muss man dann halt auch tatsächlich den Coach mit reinnehmen, Jeff Hornacek, der einen durchwachsenen Job bisher meiner Meinung nach auch deswegen gemacht hat, da muss man dann einfach reagieren und gucken, was funktioniert. Und deswegen ist aktuell natürlich auch eine Story, Courtney Lee wird gebencht, findet sich auf einmal auf der Bank wieder. Das muss man für mich jetzt auch nicht unbedingt direkt wieder so auslegen, oh, er wird da degradiert und bestraft. Es kann halt einfach sein, dass er dann als sechster Mann, als theoretisch Scorer von der Bank, einfach mehr Sinn macht. Und wenn die Knicks das irgendwie hinbekommen könnten, ihr Starting-Lineup so auszubalancieren, dass das funktioniert, aber nicht dieser Riesenabfall da ist, wenn die Bank reinkommt, dann kann das funktionieren, weil an sich ist genug Talent vorhanden, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv bin ich bei dir. Die Zahlen geben dir da auch recht. Wenn man sich das Starting-Lineup, das tatsächliche geplante Starting-Lineup mit Derrick Rose, Courtney Lee auf der 2, Melo auf der 3, Porzingis auf der 4 und Joakim Noah auf der 5 anguckt, die haben 350 Minuten zusammengespielt dieses Jahr. Das ist mit Abstand am meisten. Also es ist 4,5 Mal so oft wie das zweitmeist gespielte Lineup und die sind minus 7,6 auf 100 Possessions. Also es funktioniert einfach nicht. Die Starter funktionieren nicht, die machen dein Team nicht besser, die holen keine Siege für dich. Die Bank, die dann entsprechend, wie du richtig illustriert hast, jetzt auch nicht gerade aus den Superstars besteht, die kann das natürlich nicht kompensieren, die ist auch nicht gut genug. Insofern ist es eigentlich nur folgerichtig und logisch, dass man jetzt mal an das Starting-Lineup geht und da ein bisschen rumdreht. Ein bisschen natürlich aus der Not heraus, weil Porzingis gerade fehlt. Aber ich denke, dass wir dieses Starting-Lineup so nicht mehr so wahnsinnig oft zusammen sehen werden in diesem Jahr. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Also was man so hört aus New York, ist jetzt ganz klar, sobald Porzingis wieder da ist, soll der Mann auf die 5, Melo geht auf die 4. Ist das für dich so in einem Mikrokosmos der richtige Weg, also Melo auf der 4 ein bisschen bangen zu lassen und Porzingis wirklich klar auf die 5 zu ziehen und dann mit Noah im Zweifel von der Bank zu kommen? Also ist das Melo auf der 4 für dich der richtige Schritt?
Auf jeden Fall, das wäre schon vor 2 Jahren, vor 3 Jahren der richtige Schritt gewesen. Das ist genau die Rolle wirklich für Melo, weil das ja eigentlich auch sein Game ist. Ich meine, klar, auf dieses Bang haben da nicht unbedingt die Leute Lust, aber wenn man in die Liga guckt, wer da ihm auf der 4 begegnet, ist jetzt auch nicht, dass das jetzt so die Kaventsmänner und Übermenschen sind. Also inzwischen haben fast alle Teams reagiert und man könnte ja eigentlich fast sagen, dass Melo den meisten Vierern der Liga wirklich körperlich überlegen ist. Dann kann er das ausspielen, er ist sehr, sehr stark, er kann sein Postgame dann ausnutzen, aber vor allen Dingen, was er dann wirklich besser ausnutzen kann, ist sein Dreier. Er wird dann oft öfter wirklich freistehen dann draußen und dann muss er auch einfach seine Qualität da ein bisschen mehr nutzen können. Also es macht Sinn. Porzingis auf der 5 macht ebenso Sinn. Er hat da wieder einen soliden Schritt gemacht als Rim Protector. Seine Stats sehen da wirklich gut aus. Es ist sehr, sehr schade für Joakim Noah und es tut mir auch leid, aber klar, es macht Sinn, wenn du diese beiden Spieler hast, die wirklich starten zu lassen im Frontcourt. Das wird sie offensiv potenter machen. Defensiv wird es Probleme geben, ganz klar. Bloß wenn das denn dazu führt, dass die Knicks einfach häufiger den Gegner outscoren, dann kann das natürlich Sinn machen.
Ganz klar, zumal man sich anschauen muss, wenn du dir die On-Off-Sets von Joakim Noah anguckst, dann ist es eben auch nicht so, dass er deine Defense besser macht. Aktuell im Gegenteil. in der Offense ist es mehr oder weniger Nullsummenspiel. Die sind weder signifikant besser noch schlechter, wenn er auf oder nicht auf dem Court ist. Insofern ist der Schritt dann für mich nachvollziehbar. Melo, bin ich ganz bei dir, gehört für mich auch seit 2 Jahren spätestens auf die 4. Die Zeiten, wo du dagegen absolute Biester unterwegs bist, sind mehr oder weniger vorbei. Mit 1, 2, 3 Ausnahmen in der Liga läufst du da im Prinzip nicht gegen Jungs, die körperlich dir irgendwie überlegen wären als Melo. Also ich glaube schon, dass das für ihn jetzt aktuell die richtige Rolle ist. Porzingis sehe ich auch auf der 5 besser. Insofern glaube ich, ist das der erste richtige Schritt. Wenn man bei Melo bleibt, die Trade-Gerüchte kamen mal wieder auf, mehr oder weniger. Er hat seine berühmte No-Trade-Clause. Jetzt kam so ein bisschen das Gerücht auf, dass es 2 Teams gäbe, für die er bereit wäre, seine No-Trade-Clause zu waven bzw. nicht zu ziehen, dass das die Clippers und die Cavs wären. Das wurde jetzt mal wieder dementiert. Es gab wohl ein Meeting mit Phil Jackson, wo er mal wieder gesagt hat, er sieht seine Zukunft in New York, mehr oder weniger egal, was hier links und rechts passiert. Das war mitunter auch der Grund, warum er sich diese No-Trade-Clause erarbeitet hat, weil er eben gerne in New York bleiben möchte oder sich zumindest die Option halten würde. Also Melo-Trade dieses Jahr, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Was ist das Over-Under? Warte, ich gebe dir ein Over-Under. Ich gebe dir 7%.
7%, ja, das ist wenig, ja. Aber würde ich tatsächlich aktuell vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher ansehen, ich weiß nicht, also für mich gibt es nur ein Szenario und das ist halt wirklich ein Blockbuster-Deal, ein sehr, sehr gutes Angebot, also wirklich dieses Godfather-Angebot, das die Knicks dann einfach nicht ablehnen können und das würde definitiv Sinn machen. Wie viel gibt dir Melo? Selbst die eigenen Fans sind wirklich kritisch da in letzter Zeit und viele sind da, glaube ich, auch in dem Boot, die sagen würden, ja, wenn man ein gutes Angebot bekommt, dann muss man Melo traden. Der Meinung bin ich letztendlich eigentlich auch, weil es für die nächsten Jahre, Melo wird nicht jünger, auf jeden Fall Sinn machen könnte, wenn du sehr gute junge Assets vielleicht im Gegenzug bekommst. Oder vielleicht ein Kevin Love, bloß da ist halt die andere Sache. Gibt es dieses Angebot aktuell? Sind die Cavs bereit, irgendwie Love eventuell sogar plus X zu traden? Glaube ich persönlich nicht. Von daher denke ich auch, dass das Ding so zu Ende gehen wird und dass die Knicks dann auch dementsprechend, deswegen wir sprechen von diesen Szenarien, dass sie dann doch eher die Saison ausreiten und irgendwie versuchen, das, den Schalter noch umzulegen und in die Playoffs zu kommen.
Ja, bin ich, glaube ich, dabei. Also wenn ich mir den Schedule der nächsten Spiele angucke, dann haben wir die Wizards, die Suns, die Pacers, die Mavs, die Hornets, die Hawks, nochmal die Wizards und die Nets, das sind die nächsten 8. Also das ist jetzt nicht unfassbar leicht, aber da hast du die absoluten Top-Teams auch nicht dabei. Also ich würde mal sagen, in einer guten Phase kannst du da ein 5-3, vielleicht sogar ein 6-2 gehen. Es sind jetzt nicht die wahnsinnig guten Teams dabei. Wenn man da nochmal so eine Mini-Streak hinlegen kann, vielleicht das Momentum von gestern mitnehmen kann, denn da haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht, in Boston gewonnen. Positiv fand ich, sie waren relativ früh im ersten Viertel, gestern mit 9, glaube ich, hinten. In der Phase, in der es eigentlich überhaupt nicht läuft bei den Knicks, kann da auch mal ganz schnell die Körpersprache komplett kippen. Da können die Köpfe komplett nach unten gehen und du lässt dich da wieder abschießen, denn Boston ist eines der heißesten Teams aktuell. Da haben sie wirklich mal einen Sieg rausgegrindet, also positiv. Derrick Rose war sehr gut unterwegs. Da haben sie kollektiv einen guten Job gemacht. Ansonsten bin ich nicht so hundertprozentig zufrieden mit der Körpersprache die letzten Wochen, gerade auch von Melo nicht. Also da sieht man schon allen Beteiligten an, dass das gerade eine aktuell relativ beschissene Phase in New York ist. Aber ich würde auch eher davon ausgehen, dass sie jetzt versuchen, aus diesen 8 bis 10 Spielen, die jetzt anstehen, nochmal versuchen, den Anschluss weiterherzustellen. Ich habe es vorhin gesagt, 2 Spieler auf Platz 8 ist jetzt nicht die Welt. Die Bulls rennen auch nicht gerade in Hochform durch die Liga. Insofern, da ist theoretisch die Tür noch offen. Ich kann mir einen Trade nicht vorstellen, genau wie du sagst. Ich sehe einfach keinen Trade, der für beide Seiten passt. Irgendwie die Blake-Straight-Up-Geschichten sehe ich nicht wirklich, dass es Sinn macht. Bei den Cavs niemals geben die jetzt gerade Kevin Love für Melo ab. Warum? Ich glaube nicht, dass es sie besser macht, eher im Gegenteil. Also die sind auf dem absoluten Championship-Run. Die brechen jetzt mit Sicherheit nicht auf einmal so massiv ihr Team auf. Und dann ist es halt wieder die Frage, wo würde Melo noch hingehen? Wenn die Berichte stimmen, dann gibt es da im Prinzip nichts anderes mehr in der Liga. Ich sehe das Paket tatsächlich auch nicht. Prinzipiell, wir haben darüber gesprochen, dass die Timeline, die Zeitfenster von Melo und von Porzingis nicht so hundertprozentig zusammenpassen. Porzingis braucht noch 2, 3 Jahre, bis er wirklich übertrieben dominant ist. Dann wird Melo nicht mehr auf dem Niveau sein, dass er wirklich für eine Championship helfen kann. Es ist einfach ein bisschen fieses Timing. Aber was willst du machen? Es gibt die Klausel, das wusste man. Ich glaube nicht, dass wir ihn am Ende woanders sehen als in New York.
Ja, das sehe ich persönlich genauso. Das ist so ein bisschen so eine verfahrene Situation bei den Knicks aktuell. Ich finde, sie müssen einen Deal machen, das ist klar. Wer es dann letztendlich ist, sie werden natürlich dann versuchen, wenn sie jetzt Noah quasi ausplanen und dann auch mit Kylo Quinn eigentlich einen adäquaten Center, Backup-Center dann haben, dann macht es natürlich irgendwie Sinn zu sagen, okay, wir versuchen Noah zu bewegen. Der wäre meiner Meinung nach auch in einer kleinen Rolle für Playoff-Teams interessant. Viele werden es wieder anders sehen und ich befürchte auch da, dass der Marktwert einfach da, ja, relativ im Keller ist, gerade wenn man natürlich auch den Vertrag bedenkt, Von daher wird das auch ein kleines bisschen schwierig. Wer weiß, was mit Derrick Rose passiert, da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal drüber sprechen. Vielleicht hat ja Tom Thibodeau nochmal Bock und wir sehen Ricky bei den Knicks. Fände ich persönlich ganz geil, nur mal als kleines Ding. Aber ansonsten auch nochmal, um nochmal so eine kurze Mini-Analyse der Krise zu machen. Ich habe mir diesen 4-14-Stretch nach dem guten Start mal so ein bisschen angeguckt und es ist halt auch relativ offensichtlich. Da hatten wir vorher auch drüber gesprochen, wenn ich dir erzählen würde, mein Team, der beste Assistgeber meines Teams, kommt von der Bank und averaged 4,5 und die meisten meiner Jungs treffen irgendwie so im unteren 40er-Bereich ihre Würfe. Würdest du dann sagen, dass das ein gutes Team ist?
Ja, geht so. Das Problem hatten wir angesprochen. Sie haben halt eigentlich niemanden, der wirklich potent scoren kann mit erträglichen Quoten. Das ist alles im unteren 40er-Bereich und da kommst du dann als Team auf keine besonders pralle Quote und dann wirst du halt nicht so wahnsinnig weit kommen. Also das ist tatsächlich, ja, tatsächlich ein Problem.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade deswegen bin ich auch persönlich so enttäuscht von Melo in einem Team, nun mal mit Derrick Rose, wir wissen nun mal, wie er ist, der 4,3 Assists hier gibt pro Spiel, ist nur mal ein bisschen schwach. Das kann funktionieren, aber nur, wenn wer anders dann kompensiert. Wenn du mir jetzt sagst, Derrick Rose spielt mit LeBron James zusammen, der dann irgendwie 8 Assists per Game dir gibt und das Spiel dirigiert, dann kann das sogar okay sein. Aber wenn du keinen daneben hast, wenn du Joakim Noah nicht in diese Rolle bekommen hast, die wir uns vorgestellt haben, da finde ich, müsste den Melo sagen, ich scheiße auf meine Scoring-Stats und average dir jetzt irgendwie mindestens 5 Assists pro Spiel und bin da einfach mehr wirklich Mindset-mäßig, dass ich meine anderen Leute mit reinbekomme. Das ist für mich einfach ein Riesenproblem. Und das zweite Riesenproblem, natürlich abgesehen von der Defense nochmal offensiv, die Jungs kriegen einfach keine easy Buckets. Das ist nun mal so. Kylo Quinn ist dann der einzige Kandidat, der da so ein bisschen hochprozentig unterwegs ist. Aber ansonsten, was halt wirklich eklatant ist, wenn wir uns jetzt mal zwei Leute raussuchen, Melo und Porzingis, in diesem 18-Spiele-Stretch, in dem es nun mal so in die Hose ging, Porzingis trifft 43% seiner Würfe, obwohl er 46% seiner Dreier trifft, Melo trifft 43% seiner Würfe, obwohl er 40% seiner Dreier trifft. Das sind Quoten, die sagen nun mal ganz klar, die Jungs sind schwach am Korb. Und das geht durch die Bank so. Derrick Rose, manchmal denkt man vielleicht, dass er ganz gut am Korb ist, aber es sind halt Highlights. Seine Quoten sind mit Sicherheit auch nicht gut und da kannst du komplett durch die Mannschaft gehen und das bei jedem eigentlich sagen. Sie sind schwach beim Zug zum Korb, haben da einfach keine vernünftigen Quoten und können das dann auch nicht mit exzellenten Outside-Shooting dann auch nicht kompensieren. Das ist einfach das offensive Problem.
Ja, ganz klar. Und wenn du so ein grundlegendes offensives Problem hast und dann die 6 schlechteste Defense der Liga dazu stellst, dann kommst du halt nicht so wahnsinnig weit. Also an einem der beiden Enden muss definitiv was passieren. Ich glaube, dass sie mit den richtigen Lineup-Changes da an beiden Enden einen Schritt nach vorne machen können. Ich bin nach wie vor, dass das Roster gut genug ist, dass das kein Superteam ist. Hallo Derrick Rose, ist auch kein Geheimnis. Haben wir auch in unseren Previews natürlich illustriert, dass auch die natürlich eine Ceiling haben. Aber theoretisch haben sie für mich immer noch genug Pieces, um ein vernünftiges Team zu sein, was um die Playoffs mitspielt oder so ein Bottom-Playoff-Team im Osten sein kann und eigentlich auch sein muss. Also ich gehe davon aus, dass sie jetzt, ich will nicht sagen, einen kleinen Run starten, aber ich glaube schon, dass wir eine Entwicklung sehen, dass es ein bisschen nach vorne geht. Fühle mich mit Platz 5 in unserer Prediction nicht so wahnsinnig gut. Aber wenn du mich heute fragen würdest, Eier auf den Tisch, kommen die Knicks in die Playoffs, ja oder nein? Mit ein bisschen Bauchschmerzen würde ich tatsächlich immer noch ja sagen, was unter anderem an meinen Chicago Bulls liegt. Auf die kommen wir gleich auch nochmal. Also ich sehe da noch nicht Hopfen und Malz verloren. Insofern, es ist nicht alles dunkel in New York für mich, auch wenn da, wenn man so ein bisschen die Presse, die internationale Presse durchleuchtet, sich das eigentlich absolut nach Apokalypse anhört. Aber das kennt man aus New York. Sobald sie mal 2 Spiele verlieren, ist es im Prinzip ein Weltuntergang. Sobald sie 3 Spiele gewinnen, ist nur noch die Frage, wie viele Ringe sie jetzt die nächsten Jahre aneinander reihen. Also insofern, die Analogie zum HSV, je länger ich drüber nachdenke, umso besser passt sie eigentlich, ehrlich gesagt.
Ja, um das halt auch nochmal kurz zu sagen, Thema HSV, was halt wirklich bei den Jungs, die im VIP-Raum sitzen, angeht, da muss man auch drüber sprechen, wurde uns, glaube ich, auch von jemandem gefragt, hab den Namen gerade nicht parat, sorry, aber eine Frage war auch, wie wir dann Phil Jackson in der ganzen Struktur sehen und da ist natürlich das Ding Katastrophe, absolute Katastrophe, also nicht, dass wir irgendwie Phil Jackson die Kompetenz absprechen wollen, aber man bräuchte jetzt wirklich einen absoluten Hands-on-Guy, der da von oben wirklich mit seiner ganzen Erfahrung da irgendwie Struktur reinbringt, mit seiner Erfahrung Positives bewirkt und nicht jemanden, der irgendwie alle 3 Spiele mal da ist und dem das im Prinzip ziemlich egal ist, weil er den ganzen Tag nur kifft. Also wirklich, das ist halt, das ist ein Problem und dementsprechend hilft Phil Jackson in der aktuellen Situation den Knicks überhaupt nicht weiter und es ist halt schade, weil die wirklich das gebrauchen könnten eigentlich, seine ganze Erfahrung.
Ja, absolut. Also ich habe hier noch so ein Funfact stehen. Bei mir steht hier einfach nur der Fisch stinkt vom Kopf und das ist das Riesenproblem in New York. Natürlich haben sie on-court ihre Probleme, über die haben wir gesprochen, aber ganz klar, also in der Hierarchie von ganz oben, Phil Jackson macht da einen katastrophalen Job. Der ist einfach nicht wirklich involviert, es scheint ihn alles nicht so wirklich zu interessieren. Der ist mehr oder weniger gleichgültig dabei. Hier und da gucke ich mir mal ein Heimspiel an, auswärts ist mir eigentlich auch ein bisschen zu anstrengend, da fliege ich jetzt nicht unbedingt mit hin. Mein Schrottteam hier, Derrick Rose, ist verschollen, warum auch immer, ist so eine eine Geschichte für sich, aber wer stellt sich der Presse? Nicht Phil Jackson, sondern Jeff Hornacek muss auf einmal erklären, was ja, da los ist.
Arm dran,
wirklich. Absolut, eine Aufgabe, die eigentlich Phil Jackson übernehmen muss. Der macht einfach nicht den Eindruck, als würde ihn das wirklich irgendwie tangieren, was da passiert. Und ich bin bei dir, ich würde ihm niemals seine Kompetenz absprechen. Weder als GM-Official noch irgendwie als Trainer, auf gar keinen Fall. Aber im Moment macht er nicht den Eindruck, als würde ihn das irgendwie jucken. Und das ist in so einer Situation, wo es nicht läuft, brauchst du eben gerade das. Und auch da wieder Thema HSV. Da brauchst du jemanden, der vorne weggeht, der Rückgrat hat, der da das Ruder in die Hand nimmt und irgendwie mit dafür verantwortlich ist, dass es nach vorne geht, und niemanden, den du dann mal irgendwie 2 Wochen lang nicht siehst und der ansonsten nur durch fragwürdige Aussagen irgendwie Schlagzeilen macht. Also da kann man keinen Shoutout geben, im Gegenteil, absolutes Minus-Shoutout. PJ, das ist kein guter Job gerade leider.
Ja, einen Shoutout möchte ich trotzdem verteilen an Ron Baker, für mit die stabilste Frisur aktuell in der NBA. Also definitiv, das ist auf jeden Fall so. Und ansonsten, wie gesagt, ich tippe sie auch nach wie vor in den Playoffs mit weniger Bauchschmerzen als du, weil ich halt ein bisschen sturer bin, würde ich sagen. Aber mein Gott, ich finde, das wäre auch keine Scham. Lagen wir jetzt da vielleicht ein bisschen daneben? Ja, kann man so sagen. Aber ich würde sagen, man kann jetzt keinen Case dafür machen, dass wir irgendwie das Talent der Knicks falsch eingeschätzt haben. Wir sind nun mal nicht der Coach, wir sind nicht der GM. Man hätte vielleicht prognostizieren können, dass die Teamchemie halt so schlecht ist. Aber wie gesagt, also ja, kann ich so stehen lassen.
Bin ich dabei, würde ich unterschreiben. Will von dir nur noch wissen, weil du es eben angerissen hast, kriegt Derrick Rose seinen Max-Vertrag? Also rennen die Kings mal wieder vorweg und sagen, wir sind die blödesten Menschen der Welt? Oder ist das einfach nur ein ganz normaler Gamble-Einstieg in die Verhandlungen? Ich fordere mal eben Max, den ich niemals bekomme, nur damit das Endergebnis vielleicht ein bisschen besser ist als normal. Also meinst du, das ist so ein bisschen Superteam, also so minimal mit zwinkerndem Auge? Oder glaubst du wirklich, dass Derrick Rose von sich glaubt, dass er noch ein Max-Player heutzutage in der Liga ist?
Also das, ja, den letzten Satz glaube ich. Ich glaube, dass Derrick Rose das nach wie vor so sieht. Ja, das ist halt ein Problem. Das wissen, glaube ich, alle. Ich glaube selbst, dass die Kings inzwischen so einen Move nicht mehr machen würden. Also wenn Derrick Rose mehr als irgendwie so einen 4 Jahre 80 Millionen Vertrag bekommt, also das kann ich mir tatsächlich noch vorstellen, dass irgendwer ihm die gibt. Da kann ich mir sogar vorstellen, dass die Knicks ihm das geben. Ansonsten kann ich mir weiter auf jeden Fall auch so einen Dwight Howard Vertrag vielleicht vorstellen, wo das Team dann sagt, komm, wir geben ihm 2 Jahre, dann irgendwie noch mit einer Team Option und dann schauen wir mal, was passiert. Aber auch, also Max, wenn das annähernd irgendwer macht, das wäre eine Katastrophe.
Ja, bin ich dabei. Also mittlerweile, ich bin ja eigentlich Verfechter davon, den Kings absolut alles zuzutrauen. Aber das traue ich tatsächlich nicht mal den Kings. Dem HSV vielleicht. Also die können auch einen Spielmacher gebrauchen. Das würde mich jetzt nicht wundern, aber tatsächlich innerhalb der NBA, das wäre schon, also das wäre tatsächlich eine Sensation im negativsten Sinne, wenn das nochmal passiert. 4 Jahre 80 würde ich tatsächlich einen Lock hintermachen. Das wird noch passieren. Dafür spielt er, muss man mal sagen, auch eine ordentliche Saison. Er ist natürlich nicht irgendwie einer der besseren Point Guards in der Liga, aber der spielt eine stabile Saison. Besser als die ganzen letzten Jahre, das ist schon okay. Also der hat sich auch einen neuen Vertrag verdient. Sollte möglichst weit vom Max entfernt sein, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber wir werden sehen, was da passiert. Ich glaube, das ist so ein bisschen das übliche Geplänkel vom Agenten getrieben. So kennt man Derrick Rose, ist auch irgendwie in Ordnung. Der denkt halt nach wie vor, dass er der beste Point Guard der Liga ist. Ist auch okay, ist er halt nicht, aber mein Gott, so ist es.
Ja, dann machen wir doch direkt mal weiter mit dem nächsten Krisenteam, weil du es so angeteasert hast. Machen wir jetzt mal die erste Hörerfrage der Woche. Und zwar, man wird gleich relativ schnell feststellen, um was es geht. Denn der gute Mann, der die Frage gestellt hat, nennt sich Benny Bulls bei uns in der Facebook-Gruppe. Und dementsprechend geht es natürlich auch um deine Chicago Bulls, um Jimmy Butler und um die Frage einfach mal 100% 1:1 vorzulesen. Der gute Benny hat uns gefragt, wie kann es sein, dass die Bulls gegen vermeintlich stärkere Teams oft stark performen und gegen schwächere hart am Struggeln sind? Ich bekomme von dem ständigen Hin und Her bald ein Schleudertrauma. Also erstmal dafür völlig verständlich, glaube ich, Benny. Das geht mir ähnlich. Ich freue mich ja immer wieder, wenn sie unter 500 sind und dann kriege ich auch mal wieder eins in die Fresse. Aber es ist ein ewiges Hin und Her und wir wollen das Ganze jetzt mal vielleicht versuchen, so ein bisschen zu analysieren. Und ich übergebe dem Jimmy Butler Fan Nummer 1 natürlich den Vortritt hier, wenn wir über die Bulls reden.
Ja, Shoutout an Benny Bulls erstmal für den Support, den die Bulls von dir bekommen. Vollkommen zu Recht. Erstmal habe ich mir angeschaut, stimmt denn dein Bauchgefühl? Und da kann man ganz schnell sagen, ja, das stimmt. Sie sind 11-10 gegen Teams mit einem Rekord von über 500. Das ist schon tatsächlich sehr signifikant. Es gibt insgesamt 3 Teams im Osten, die positiv gegen sogenannte Winning-Teams sind. Das sind die Cavs, die Raptors und eben die Bulls. Also ein positiver Rekord gegen Teams mit einem Rekord von über 500 ist sehr, sehr gut. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass du ein absolutes Top-Team in deiner Conference bist. Das sind die Bulls nicht, ist kein Geheimnis. Sie sind 10-12 gegen Teams mit einem Losing-Rekord, also unter 500. Da gibt es ganze 4 Teams in der Conference, die das ebenfalls haben. Das sind die Magic, die Heat und die Nets und eben die Bulls. Also das ist absolut Bottom of the Pack. Insofern Die Analyse, die Diagnose stimmt erstmal. Sie tun sich aus irgendwelchen Gründen deutlich leichter gegen gute Teams und haben ein großes, großes Problem gegen schlechte Teams. Was bei den Bulls allgemein das übergeordnete Thema ist, ist Unkonstanz. Sie sind unfassbar streaky. Sie kriegen überhaupt keine Konstanz in ihre Leistung. Sie haben irgendwie ein, zwei Mal so eine Three-Game-Win-Streak rausgehauen. Ansonsten geht es nur up and down. Also Schleudertrauma ist absolut verständlich. Geht mir ähnlich, wenn man sich mal so die letzten Wochen anguckt, seit Weihnachten. Zwei Wins in Folge, dann zwei Losses, drei Wins, drei Losses, zwei Wins, ein Loss. Also es geht komplett auf und ab. Wenn das so weitergeht, müssen sie das nächste Spiel eigentlich auch wieder verlieren. Dann hast du da wirklich ja eine schöne Struktur drin. Also irgendwie schaffen sie es nicht, da mal ein bisschen Konstanz reinzubringen. Wenn man sich mal die Wins gegen die Top-Teams, diese Quality-Wins anguckt, dann gibt es da im Prinzip zwei Sachen, die auffallen. A, Jimmy Butler averaged in diesen Spielen 29 Points per Game. Das ist sehr, sehr ordentlich. In den Losses, in allen Losses, die sie dieses Jahr geholt haben, sind es 23 Punkte, also es sind 6 Punkte Differenz, die dir Jimmy einfach in den Topspielen da gibt. Wir alle erinnern uns hoffentlich an den einen oder anderen schönen Game-Winner, den er rausgehauen hat, der in der Crunch-Time wirklich eine schöne Performance nach der anderen da rausgehauen hat. Also Jimmy ist definitiv da in den Topspielen. Und das zweite Thema, dich wird's freuen, es ist der berühmte Dreier. Sie treffen in diesen Quality-Wins 8 Dreier, das ist immer noch nicht die Welt. Normal sind es 6. Es ist eigentlich auf den ersten Blick kein riesiger Unterschied, aber das ist, wenn man sich mal anguckt, was in der Liga so an Dreiern getroffen wird, ist das eben genau der Unterschied zwischen absoluter Katastrophe und mit weitem Abstand Bottom of the Pack und ungefähr Liga-Durchschnitt, etwas unterer Durchschnitt. Also mit 8 Dreiern, die du triffst, kannst du als Chicago Bulls, kannst ein Spiel gewinnen. Das passt. Mit unter 6 wird es sehr, sehr eng. Das kann halt eigentlich kaum reichen. Sie haben die Spurs geschlagen, obwohl sie nur 4 Dreier getroffen haben und die Cavs, obwohl es nur 3 waren. Da haben sie aber auch ansonsten wirklich überragende Spiele in allen anderen Elementen gemacht. Du hast es immer wieder gesagt und das ist es im Prinzip auch. Die sind theoretisch, wenn alles klickt und alle da sind, können die ein ganz gutes Team sein. Jimmy ist, ich habe es immer wieder gesagt, mehr oder weniger Borderline-MVP. Wenn Dwayne Wade irgendwie Flashes nochmal aus seiner alten Zeit hochholt und ein gutes Spiel macht, dann sind die prinzipiell nicht so schlecht. Wenn dazu dann mal der Dreier fällt, wie eben in diesen Wins von einem Mirotic, von einem McDermott, dann kann was gehen. Aber du kriegst es halt nicht konstant auf die Platte. Also verlierst du dann halt auch gegen die Nets und gegen die Heat und gegen sonst wen. Das ist so ein bisschen Spiegelbild dessen, was bei den Bulls gerade passiert. Sie sind irgendwie halbgar, manchmal sind sie richtig gut, manchmal sind sie unglaublich scheiße. Sind in der Lage, ein Top-Team zu schlagen, ganz klar, wenn alles zusammenpasst. Sind aber auch locker in der Lage, mal gegen die Magic mit 35 zu verlieren. Ja, also Schleudertrauma ist das Einzige, was man dazu sagen kann. Es ist einfach eine extrem seltsame Saison bei den Bulls.
Ja, das hast du, glaube ich, relativ stabil analysiert. Ich sehe da vieles ähnlich, das ist halt die ganze Sache. Ich habe den Bulls nie das Talent abgesprochen, das ist ganz offensichtlich da, auch wenn es halt in diversen Personalitäten einfach ein bisschen alterndes Talent ist. Aber es kann halt einfach nicht längerfristig klicken, weil das Team halt einfach so beschissen zusammengestellt ist. Das ist nun mal so, was ich halt wirklich interessant fand. Also ganz klar, erstmal, das kennt, glaube ich, jeder, der mal so ein bisschen Sport gemacht hat irgendwo, selbst wenn es nur in der Kreisliga B war oder in der Bezirksklasse oder was auch immer. Gegen wen ist man denn motivierter? Irgendwie im Stadtderby oder gegen das Nachbardorf oder halt irgendwie gegen den Drittletzten in der Tabelle. Also erstmal, das macht, glaube ich, ganz offensichtlich Sinn und was halt wirklich auch vom Eye-Test so da ist, wenn die Bulls gegen die Cavs spielen oder gegen die Spurs oder gegen die Jazz, die Bulls schaffen es tatsächlich dann irgendwie so ein bisschen Playoff-Atmosphäre zu schaffen. Das ist wirklich so, das Spiel wird langsamer und was halt wirklich auch sehr interessant ist, gegen die 11 Wins oder was es da war, gegen plus 500 Teams, da habe ich mal ganz exemplarisch überall den Boxscore durchgeskippt, sie schaffen es in den Spielen halt wirklich, den anderen Teams auch so ein bisschen den Dreier wegzunehmen. Also in fast jedem dieser 11 Spiele haben die Bulls ihren Gegner bei unter 10 Dreiern gehalten. Also selbst die Cavs, die du angesprochen hattest, die unglaublich potent sind in diesem Bereich, schaffen sie es dann wirklich, ihnen den Dreier wegzunehmen. Und wenn das da ist, ganz klar, wenn sie dann ihre eigene Dreierschwäche, die Differenz da nicht so groß ist, dann sind sie da in der Lage, durch großartige Leistung von Jimmy Butler oder mal einem Vintage Wade oder selbst einem Vintage Rondo, dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Aber die Konstanz wird nie kommen. Also Benny, du hast weiter auf jeden Fall eine zweite harte Saisonhälfte, würde ich sagen. Ich bin weiter im Boot, dass es nicht reichen wird am Ende, weil du musst nun mal die schlechten Teams immer durch die Bank wegschlagen. Es reicht nicht, wenn du dir ab und zu mal ein Highlight-Statement-Win rausholst. Von daher glaube ich, es sind nun mal die Bulls. Das war, hätte man sich denken können. Ich habe vieles so gesehen, habe ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben, wie groß dann dieser Faktor doch ist, wenn man einfach sehr, sehr talentierte Spieler im Boot hat, dass da einfach nochmal 5-6 Wins draufgerechnet werden können. Aber ansonsten, ja, läuft das eigentlich im Prinzip so, wie ich es erwartet hatte.
Ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Also wenn man bei den Bulls wirklich ins Standing guckt und auf die letzten 10, ich würde sagen, zu 98% steht da ein 5-5 ungefähr immer, weil das ist im Prinzip das, was dieses Team leisten kann. Sie sind ein 500-Team, sie können hier und da ein Top-Team schlagen, sie sind immer für eine Niederlage gegen miesere Teams gut. Kann auch sein, dass sie am Ende ein paar Spiele drüber oder drunter landen, aber irgendwie in dem Bereich sind sie absolut exemplarisch für ein 500-Team. Das Point Differential Net Rating ist glatt bei 0,0. Also sie sind einfach, sie sind im Prinzip sowas von straight on 500, wie man sein kann. Insofern ist es nicht weiter erstaunlich, dass es dem guten Benny da mal hier und da den Kopf ein bisschen verdreht. Ich glaube nach wie vor an meine Bulls. Ich hoffe, sie können sich da unten drin halten, auch wenn das dann leider bedeuten würde, dass es die Knicks nicht schaffen, denn das ist beide, für beide reicht, das ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Aber da muss ich mit Jimmy gehen, so ist es halt.
Ja, alles klar. Können wir, glaube ich, weitergehen.
Würde ich auch sagen. Wir können mal zum ersten Gruppenthema gehen. Ich habe es vorhin angesprochen. Unsere Facebook-Gruppe Ins Gesicht von Stoudemire NBA Talk hat, glaube ich, mittlerweile auch knapp 500 Mitglieder. Also tatsächlich, da ist ein riesen Boost gekommen die letzten Wochen und Monate. Schöne Diskussion, da geht es wirklich rund, quer um die NBA und hier und da auch mal links und rechts. Ein bisschen off-topic ist auch erlaubt. Solange der Fokus da klar auf der NBA bleibt, glaube ich, können wir da alle mit leben. Wir suchen uns jede Woche ungefähr drei Themen raus, die drei heißesten, die da so diskutiert werden, und nehmen die hiermit in die Gruppe. Insofern, wer sich da in der Gruppe beteiligt, ist irgendwie passiv oder aktiv, je nachdem, auch Teil dieses Podcasts und kann hier seine Diskussion sozusagen auch nochmal on-air verfolgen. Eines der größeren Themen, damit will ich eigentlich anfangen und dir den Ball wieder so ein bisschen übergeben, die heißeren Trade-Gerüchte rund um Ricky Rubio. Es werden Berichte gepostet, dass die Wolves angeblich Rubio aktiv shoppen würden. Was das bedeutet, haben wir, glaube ich, vor zwei der Podcasts schon mal gesprochen. Erstmal von dir, ist das so? Ist das das, was man aus Minnesota hört? Ist das wirklich dieses aktiv shoppen? Ich rufe mal an und frage, hat irgendjemand von euch Verwendung für diesen komischen Spanier, der bei uns rumläuft? Oder ist es dann doch eher eine Spur drunter?
Ja, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, über diesen Begriff Shoppen. Das stellt man sich, glaube ich, dann wirklich aggressiver vor, als es wirklich ist. Also auch da würde ich vermuten, dass das so ein bisschen aggressiveres so Anfühlen ist, abtasten, was ist denn so los in der Liga und wie ist der Marktwert denn für Rubio. Aber dass es zu diesem Zeitpunkt wundert mich halt nicht. Rubio hat gerade eine sehr gute Phase, das haben, glaube ich, selbst seine Hater, die es ja wirklich zahlreich gibt, bin ich ein kleines bisschen überrascht, haben es, glaube ich, auch mitbekommen. Rubio spielt aktuell stark, das sieht man auch bei den Wolves, da sind ein paar Wins dann auf jeden Fall auch bei rausgesprungen. Bloß ist es halt der aktuelle, ja, also der Stand ist scheinbar so, dass sie nicht an Rubio glauben, dass sie halt, ich glaube tatsächlich auch, dass es jetzt aktiv dann doch vielleicht eher Richtung Tanking geht. Also ich hatte mir ja erhofft, dass sie es wirklich versuchen, weil der achte Platz angreifbar ist. Bloß wenn man jetzt mir sagt, man will Rubio traden und irgendwie so eine Zwischenlösung finden und dann längerfristig auf Dunn bauen, dann spricht das nicht dafür, dass man aktiv in die Playoffs will. Dann spricht es dafür, dass man an die Zukunft denkt, was auch Sinn machen kann. Meinetwegen, ich bin natürlich ein klarer Gegner davon, Rubio zu traden. Bloß Dunn ist aktuell nicht gut genug und den du bekommst im Gegenzug für Rubio, der ist auch nicht derjenige, der die Timberwolves dann direkt in die Playoffs bringt. Also das ist so ein bisschen die Sache. Mich wundert es eigentlich noch viel schlimmer, dass die Berichte klar sind, dass Levine scheinbar nicht zu haben ist, nicht auf dem Markt ist. Finde ich total bescheuert, ehrlich gesagt. Also auch die Bulls werden die Stats können, die sind nicht alle bescheuert. Wäre schlimm, wenn ich das herausarbeiten kann und die nicht. Die wissen das eigentlich auch, bloß denken dann scheinbar, dass man es längerfristig über die Jahre hinbekommen wird mit einem Kern der großen drei, wie gesagt, in riesen Anführungsstrichen mit Towns, Wiggins und Levine, und dass man dann erhofft, dass dann irgendwann wird. Ich sehe es persönlich nicht, aber ja, also würde, wenn du mich fragen willst, und darauf lief es eigentlich hinaus, ganz kurze Antwort, wird Rubio diese Saison noch getradet? Dann würde ich leider sagen, ja, wird er wahrscheinlich.
Eieiei, also das ist tatsächlich an der Stelle so ein bisschen das übergeordnete Thema. Wenn man Rubio tradet und wohin das gehen könnte, das hast du gleich nochmal ein bisschen illustriert, aber dann ist das Thema ganz klar Tanking. Du wirst in einem Rubio-Trade keinen besseren Point Guard als ihn zurückbekommen, das ist mehr oder weniger ausgeschlossen. Ich kann es mir jedenfalls nicht vorstellen, dass du da wirklich einen besseren Point Guard zurückbekommst. Insofern würde das im Umkehrschluss bedeuten, dass du wahrscheinlich auf Chris Dunn baust und dass der noch lange nicht so weit ist, dass er dein Team besser machen kann und dass er noch nicht mal in der Nähe eines Ricky Rubios ist, was das Niveau angeht. Das ist kein Geheimnis, dafür muss man kein Rubio-Fan sein, da sind einfach noch ein paar Welten dazwischen, das wird noch brauchen, falls er überhaupt jemals so weit kommt. Insofern ist der Umkehrschluss, wäre dann ganz klar, gib ihm die Schlüssel, lass ihn da wirklich Raps bekommen, aber dann wird dieses Team dieses Jahr absolut keinen Push mehr Richtung Playoffs machen. Im Gegenteil, dann geht es vielleicht nochmal wieder absolut Richtung Bottom, vielleicht nochmal einen guten Pick. Ich will es dir ehrlich gesagt echt nicht wünschen. Du hattest so viele harte Jahre, die Minnesota Timberwolves schienen endlich auf dem richtigen Weg vor dieser Saison, wurden extrem hoch gehandelt. Jetzt vor, ich weiß gar nicht, 4 Tagen, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, warst du nochmal absolut auf dem Bandwagon. Total hyped und all in auf die Playoffs, nachdem sie da so eine Mini-Streak von 3 Wins, glaube ich, hatten. Jetzt haben sie wieder 2 in Folge verloren. Theoretisch ist der Abstand auf Platz 6 nach wie vor nur 3-4 Spiele. Aber auf Platz 8, ich glaube, ich habe 6 gesagt, ne? Auf Platz 8 natürlich. Also der Abstand auf die Playoffs ist nicht mehr riesig. Aber wenn man jetzt tatsächlich Rubio shoppt oder auf dem Trademarkt zumindest mal aktiver anbietet, dann heißt das im Umkehrschluss ganz klar, dass man diese Saison abhakt und wieder versucht, irgendwie einigermaßen Bottom-Team zu sein und vielleicht nochmal gut zu draften. Und ganz ehrlich, ich wünsche es mir nicht, ich wünsche es dir nicht, ich wünsche es eigentlich keinem geneigten NBA-Fan. Aber wenn sie das tatsächlich für richtig halten, dann gehe ich auch eher davon aus, dass Rubio nochmal getradet wird. Und dann wird es ja interessant, wo kann er hingehen? Du hast schon mal, ich glaube, die 5 Trade-Szenarien, die du dir vorstellen kannst, für ihn ausgearbeitet. Also wenn man ihn tradet, was attackiert man? Welche Problemstelle im Roster geht man an? Denn dass du wirklich einen besseren Point Guard zurückbekommst, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also was für ein Paket, wohin schielen die Timberwolves dann? Nochmal ein junges Asset oder vielleicht tatsächlich irgendwie im Frontcourt nochmal Unterstützung? In welche Richtung kann es gehen?
Ja gut, die Aussage der Quellen zumindest entsprechend, die man dann auch von Vosch gehört hat vom Vertical, hießen ja, dass sie einen Interims-Point Guard dann suchen, der zumindest erstmal das Team noch so ein bisschen leiten kann. Also das ist ja auch schon so eine minimale Aussage. Sie wissen, dass dann aktuell nicht die Lösung ist. Und auch da würde ich tatsächlich sagen, dass sie da auch sehr starke Zweifel dran haben, ob dann jemals die Lösung sein wird. Weil man muss auch mal dazu sagen, wir sind keine Draft-Experten. Bloß wenn es jetzt Richtung Tanking geht und die Wolves einen Top-5-Pick bekommen könnten, es soll wohl sehr gute Point Guards in dem nächsten Draft-Jahrgang geben. Also von daher glaube ich, dass die Wolves erstmal in die Richtung schielen und dementsprechend glaube ich gar nicht, dass man da jetzt instant so nach einer neuen Lösung sucht. Also im Optimalfall kriegt man Asset, gar nicht unbedingt auf der Point Guard Position, aber ich denke dann doch, wenn sie einfach ohne Rubio planen, dass sie halt sein Gehalt loswerden wollen, dann Richtung Free Agency gucken und sich halt vielleicht den nächsten Franchise Point Guard dann im nächsten Draft holen können, weil dass Chris Dunn das nicht ist und glaube ich nicht werden wird, ist aktuell auch den GMs der oder dem GM und den Front Office Leuten der Wolves bewusst.
Ja, definitiv. Es sieht so aus, als wäre der nächste Draft absolut tief und gerade auf der Point Guard Position sehr, sehr gut besetzt. Ich will mir auch nicht anmaßen, das beurteilen zu können, da bin ich kein Experte. Aber dass Chris Dunn wirklich derjenige sein kann, der ein Championship-Kaliber Point Guard sein kann, das würde ich mal schwer bezweifeln. Und ich glaube auch, dass der Optimismus bei den Timberwolves da nicht so absolut riesig ist. Insofern irgendeine Zwischenlösung holen, ihm mehr Minuten, mehr Verantwortung geben. Und dann mal zu gucken, was das nächste Jahr bringt, kann der richtige Weg sein. Ob das dann am Ende so funktioniert und so aufgeht, da sind halt mal wieder relativ viele What-Ifs dabei. Also es bleibt definitiv spannend. Was sind denn so die Teams oder die Trade-Szenarien, die du dir realistischerweise vorstellen kannst für Ricky, wenn es denn wirklich die Abreise aus Minnesota gibt?
Na, ich habe ja das letzte Mal, als wir zusammensaßen am Laptop und zusammen aufgenommen haben in Hamburg, das ist ja nicht so lange her, kurz nach Weihnachten, haben wir eine Top 5 jeweils erstellt. Damals hattest du noch ein bisschen Angst um deinen Jimmy Butler, da sieht es ja aktuell zumindest ein bisschen ruhiger aus und hast eine Top 5 Destinations da wirklich aufgestellt und ich hatte auch meine Top 5 für Ricky gemacht und da bin ich die natürlich nochmal durchgegangen. Das waren die Pistons, die Knicks, die Nuggets, die Suns und die Spurs und da, ja, lachen mich persönlich eigentlich so die Teams in der Mitte so ein kleines bisschen an. Also wir haben vorhin über die Knicks gesprochen. Ich denke, dass das durchaus Sinn macht, könnte. Also die Wolves wären tatsächlich, glaube ich, durch den Thibodeau-Faktor eines der wenigen Teams, die tatsächlich bereit wären, Derrick Rose zu absorbieren und das würde auch so ein bisschen Sinn machen. Also nach der Argumentation, nach dieser Aussage, die da getätigt wurde, einen Point Guard zu suchen, der aktuell erstmal übernimmt, aber längerfristig Platz macht für dann, würde funktionieren mit Rose meiner Meinung nach. Ich glaube auch, dass die Wolves bereit wären, also Capspace haben sie ja eh reichlich, mit Free Agents wird es eh schlecht, also könnte ich mir da vorstellen, dass die Rose tatsächlich auch re-signen würden. Müsste man mal gucken, könnte Sinn machen, vielleicht sogar so ein bisschen in so einem Straight-Up-Deal. Ich meine, der Contract von Rose ist expiring, also selbst die Fans, die sagen würden, Rose ist doch mehr wert als Rubio, dann hast du den Faktor, dass halt Rubio noch ordentlich Vertrag hat und Rose halt nicht, dass ich das vielleicht so ein bisschen ausgleichen würde. Die Nuggets finde ich unglaublich interessant, weil sie halt einfach genug Assets haben, also ein Trade würde definitiv funktionieren und für mich wäre ein riesen Upgrade gegenüber Moodyell, der offensiv auch nicht so viel besser ist und halt einfach ja wesentlich größere Defizite halt als ein Rubio. Er würde die Defensive stärken, er würde die Jungs da wirklich einordnen und ich habe es ja schon gesagt, du hast mit Jokic einen theoretischen sogar einen Stretch 5, würde perfekt für Rubio passen und auch bei den Suns, Bledsoe war immer ein Thema bei den Wolves, bin ich mal gespannt, ob sie da das nochmal attackieren, dass Bledsoe eigentlich kein Plan sein kann, der Suns längerfristig ist meiner Meinung nach offensichtlich und dementsprechend bin ich mal gespannt, ob die Wolves da irgendwie einen Deal machen und da eventuell sich vielleicht einen Bledsoe holen, der natürlich, also das ist der Point Guard, den sie sich vielleicht wünschen, einen attackierenden Point Guard, einen offensiv stärkeren Point Guard, deswegen macht ja auch Chris Dunn einfach keinen Sinn, also du willst Rubio verschiffen und willst dann mit einem Point Guard längerfristig planen, der offensiv ähnlich schlecht ist, aktuell sogar schlechter und bis auf die Defensive in keinem anderen Bereich besser ist als Rubio und wahrscheinlich auch jemals besser sein wird, also das ist total bescheuert, aber dementsprechend schiele ich echt so ein kleines bisschen zu den Knicks und vor allen Dingen auch zu den Suns, weil sie halt da Point Guards bieten können, die den Wolves halt erstmal so ein, ja, eine andere Sichtweise oder eine andere Identität als Point Guard geben würden. Halt diesen Scoring Point Guard, den sie sich, glaube ich, wünschen.
Also das Nuggets-Szenario gefällt mir theoretisch auch mit am besten, beziehungsweise finde ich mit am wahrscheinlichsten. Ich glaube, die Nuggets können da definitiv einen Boost vertragen. Ich bin kein großer Moody-Fan, du glaube ich auch nicht. Ob das dann für Minnesota so das spannende Paket ist, was zurückbekommt, ist die andere Frage. Die Nuggets haben natürlich Assets ohne Ende. Am charmantesten finde ich tatsächlich den Phoenix-Move. Also ich kann mir Bledsoe sehr, sehr gut da vorstellen. Auch kein schlechter Verteidiger. Also ich glaube, Thibodeau würde den gerne nehmen. Kann auch mal ein völlig, völlig anderes Element mit auf die Eins bringen, als es wirklich Rubio gespielt hat. Ob das dann besser oder schlechter ist, will ich gar nicht beurteilen, aber einfach nochmal einen anderen Look geben auf der Eins. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen, würde ich feiern. Derrick Rose, weiß ich nicht. Ich will nicht nochmal Derrick Rose, Tom Thibodeau, das hat mir über die Jahre echt genug gegeben. Aber da war auch mein Jimmy mit involviert, das war einfach nicht schön anzusehen. Von daher, wenn er vielleicht nochmal wirklich in einer neuen Situation, in einem etwas ruhigeren Markt, als es New York ist, vielleicht nochmal neu angreifen kann. Thibodeau ist ein, ich will nicht sagen Fan, aber ist ein Freund von Derrick Rose. Also wenn ihn irgendjemand nochmal etwas besser in die Spur bekommen kann, dann wahrscheinlich er. Ich kann es mir tatsächlich auch irgendwo vorstellen, dass das zumindest mal diskutiert wird in Minnesota, ob das nicht vielleicht die Lösung sein kann. Mal schauen. Also es bleibt spannend. Ich wünsche dir Eric Bledsoe, ja. Den würde ich feiern. Also das wäre, glaube ich, so mein Highlight unter den Szenarien. Ob es dann dafür reicht, werden wir sehen.
Werden wir sehen.
Stabil. Dann würde ich sagen, gehen wir aufs nächste Thema, was in der Gruppe diskutiert wurde. Tatsächlich muss ich einleitend mal sagen, deutlich weniger, als ich es erwartet hätte, aber am Ende des Tages war es halt auch nur in Anführungsstrichen ein Regular-Season-Game. Es war das große Rematch nach dem Christmas-Game, wo die Cavs wirklich mit dem Buzzer mehr oder weniger die Warriors geschlagen haben zu Hause. Jetzt gab es das letzte Duell vor hypothetischen Finals, die dieses Jahr wieder anstehen könnten, so sie sich dann nochmal treffen. Es gibt nur zwei Regular-Season-Games. Die Warriors haben es geschafft, haben die Losing-Streak, die kleine, die sie hatten von tatsächlich vier in Folge, wenn man die Finals mitzählt, haben sie umgedreht, haben ja ein Statement-Win zu Hause rausgehauen, haben die Cavs nach allen Regeln der Kunst vermöbelt, komplett zerhauen. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt. Wir haben vorher drüber gesprochen. Im Tippspiel bist du auf die Cavs gegangen. Mit Bauchschmerzen, den gebe ich dir auf jeden Fall. Ich auf die Warriors. Ich habe dazu gesagt, dass ich nicht glaube, dass es wirklich dieser absolute Beatdown und Blowout wird, mit dem, ich sag mal, 70% der Experten gerechnet haben, weil es irgendwie von den Parametern eigentlich alles dafür gesprochen hat. Die Cavs am Ende eines längeren Roadtrips war, glaube ich, sogar das letzte Spiel. Die Warriors hatten gefühlt zum ersten Mal dieses Jahr wirklich drei Tage Pause, um sich vorzubereiten, waren zu Hause, wollten unbedingt diesen Win, wollten natürlich dieses Christmas-Game wieder so ein bisschen ausradieren, wollten die Serie wieder auf 1-1 stellen und mit einem guten Gefühl dann in die nächsten Monate gehen. Ja, und das haben sie gemacht. Also ich glaube, selten ein Beatdown in der Art in einem Topspiel gesehen. Das sieht man immer wieder, gerade wenn die beiden aufeinandertreffen. Irgendwie gefühlt werden die Dinger entweder unfassbar knapp und gehen mit dem Buzzer aus oder es gibt den absoluten Blowout. Das Ding war spätestens zur Halbzeit komplett gegessen. Eigentlich Mitte zweites Viertel war das Thema erledigt. Die Cavs haben nochmal ein vernünftiges drittes Viertel spielen können, aber das war eigentlich alles Makulatur. Die Warriors mehr oder weniger am Limit, würde ich sagen. Also da ging viel bis alles. Bei den Cavs ging im Prinzip mehr oder weniger überhaupt nichts. Dementsprechend für dich als Cavs-Fan, war das so ein Loss, den man halt einfach nimmt, der einem relativ egal ist? Oder ist das für dich schon tatsächlich nochmal ein richtig wichtiges Statement-Spiel gewesen?
Nö, also man muss ja dazu auch nochmal sagen, klar, du hast es eben erwähnt, ich hatte die Cavs im Tippspiel genommen, mein ungefährer Wortlaut war dazu aber auch, dass wirklich alles für die Warriors eigentlich spricht und ich theoretisch einfach nur Bock auf die Storylines hätte, wenn die Cavs sie geschlagen hätten, also das muss ich mal kurz dazu sagen, zu meiner Verteidigung, ansonsten war das relativ erwartbar und man kennt das von den Cavs, also wenn sie untergehen gegen die Warriors, dann gehen sie richtig unter, das haben wir in der letzten Saison gesehen, bloß da ist natürlich, in der Gruppe ging es ja auch heiß her, da hast du dann halt die Fans der Cavs, die dann natürlich hier wieder, ja, who blew 3-1 lead und so weiter, wir sehen ja in den Finals, wie es läuft, ein bisschen drüber sind und die Warriors-Fans, die dann auch ein bisschen drüber sind, die dann sagen, oh, ohne Big Three hätten sie mit 100 Punkten gewonnen oder was auch immer oder ne, das ist, ging dann natürlich heiß her, ist auch völlig verständlich, aber letztendlich ist es ein Regular-Season-Game gewesen, was relativ belanglos ist, meiner Meinung nach. Es hat gezeigt, was halt oft der Faktor ist. Das bessere Team sind die Warriors, rein vom Talent her. Das ist klar. Wer am Ende den Finals gewinnen wird, das steht halt noch aus. Das werden wir dann mal wieder sehen. Oder ob die Finals überhaupt so zustande kommen. Ansonsten, was für mich interessant war, also mir war es relativ klar, dass die Cavs nichts reißen werden in diesem Spiel. Weil wenn man sich LeBron James angeguckt hat, das war so ein bisschen eigenartig, muss man sagen. Also der hat wirklich, war gar nicht er selbst. Und das kennt man auch nicht. Also die Verschwörungstheoretiker kommen dann wieder mit so Theorien, mit das war so ein klassisches LeBron-Spiel, in dem er sich komplett zurückhält, seinen Teammates da so ein bisschen überlässt und einfach statt irgendwie selber so gut zu spielen wie möglich, dass er lieber halt so viele Takeaways wie möglich aus diesem Spiel nimmt, dass er so alle taktischen Strukturen absorbiert und dabei bewusst in Kauf nimmt, dass er schlecht spielt. So, also das habe ich tatsächlich schon gehört. Es sah tatsächlich so ein kleines bisschen so aus, weil so wenig aggressiv und auch der hat da wirklich Layups am Korb verlegt, das passiert sonst nie. Also normalerweise wird er mit zwei Leuten umklammert und trotzdem nagelt er das Ding noch rein. Und in dem Spiel war er unkonzentriert, war schwach und dass dann nichts geht, ist klar. Also, pff, ja, egal, ich hak's ab, war nur ein Spiel und wir sehen in den Playoffs, was los ist.
Ja, die Theorie habe ich natürlich auch gelesen, dass es so ein typisches Game One einer potenziellen Serie ist, die LeBron gerne verliert, tatsächlich und häufig verliert, um da dann seine Schlüsse draus zu ziehen und dann die Serie wirklich in der Regel zu gewinnen. Den gebe ich ihm nicht. Also da bin ich tatsächlich dann im anderen Lager und muss die Gegenposition einnehmen. Es sah in Teilen, sah es ein bisschen lethargisch aus, aber du kannst mir nicht erzählen, dass er dieses Spiel nicht auch gewinnen wollte. Vielleicht nicht mit jeder Faser seines Körpers und vielleicht nicht ganz so locked in wie an Christmas oder wie in potenziellen Finals, ist auch völlig klar. So ein Roadtrip ist anstrengend und ist auch für LeBron James anstrengend und natürlich haben sie da vielleicht nicht hundertprozentig alles reingelegt. Aber das wirkt dann für mich eher wie so eine, ja, jetzt habe ich halt eine Erklärung dafür, dass ich mal richtig vermützt wurde, Erklärung. Also ich glaube schon, dass die Cavs dieses Ding gerne gehabt hätten und gerne gewonnen hätten. Aber das ist nun mal, das ist für mich nach wie vor der einzige Takeaway aus so einem, wie du schon richtig sagst, eigentlich relativ belanglosen Regular-Season-Game. Die Warriors sind das bessere Team. Wenn alles klickt bei denen, sind die für mich in der Serie nicht zu schlagen, auch nicht von den Cavs. Aber wenn nicht, dann sind die Cavs halt extrem dicht dran. Und die Cavs sind wahrscheinlich oder sicherlich das Team, was am ehesten dafür sorgen kann, dass bei den Warriors nicht alles geht. Und dann musst du selber da sein. Insofern für mich nach wie vor der einzige Takeaway. Die Warriors können sich nur selber schlagen, wenn die voll am Limit sind. Dann ist das unfassbar, was sie da spielen können. Die erste Halbzeit war geisteskrank, da waren sie gefühlt mit 30 vorne und das Ding war komplett entschieden, da ging mehr oder weniger alles. Aber wenn es ein Team schafft, ihnen da unter die Haut zu kommen und wirklich dafür zu sorgen, dass sie eben nicht mit dem Swag und mit dem Elan und so einer Offense spielen können, wie sie es in dem Spiel gemacht haben, dann sind es die Cavs. Von daher für die potenzielle Finals, wenn es denn dazu kommt, würde ich auch sagen, genau wie das Christmas Game hat das gar keine Relevanz, da werden die Karten neu gemischt. Für mich war es natürlich schön zu sehen, einfach diesen Warriors, egal gegen wen sie spielen, ob es jetzt die Cavs sind oder sonst was, wenn die mehr oder weniger am Limit sind und wenn da fast alles geht, dann ist es einfach für mich unfassbar geil anzusehen, auch wenn es ein Beatdown war, der dann theoretisch eher langweilig war. Das soll es von meiner Seite dazu aber auch gewesen sein. Also ich bin jetzt nicht der Warriors-Sympathisant, der hier sagt, boah, guck mal, wie wir euch weggebombt haben, wie wir es euch gezeigt haben. Also ich fand auch eher in der Gruppe, dass es tatsächlich insgesamt recht wenig Aufruhr um dieses Spiel gab, irgendwo auch zurecht. Am Ende des Tages haben sie sich halt einmal weggeschossen. In den Finals zählt das genau gar nichts, genauso wenig wie das Weihnachtsspiel. Also so ist es halt, aber es war zumindest mal schön, dass es für mich als Warriors-Fan ein paar schöne Momente gab.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Also ich eher als Cavs-Sympathisant sag dann natürlich, meiner Meinung nach war im ersten Spiel, weil es halt wirklich das direkte Finals-Rematch war und auch Christmas-Game und so weiter, ist einfach eine größere Story als so ein anderes Spiel, auch wenn es jetzt vielleicht MLK-Day war und so weiter. Naja, ansonsten würde ich sagen, da war ein bisschen mehr Brisanz drin, war für mich eher ein Statement-Win, aber wie belanglos so ein Statement-Win ist, wenn man danach halt mit 35 verprügelt wird, haben wir jetzt halt auch gesehen. Und nochmal zu der LeBron-Thematik, ich würde jetzt niemals behaupten, dass LeBron irgendwie von vornherein gesagt hat, so, das Spiel verliert ich heute und ne, habe meinen Notizblock dabei und schreibe mir irgendwas auf. Das natürlich nicht, aber ich schätze LeBron so ein und ich finde, das passiert oft, das sieht man auch, wenn er relativ früh merkt, heute ist nichts drin, heute holen wir das Ding nicht und bei mir läuft es irgendwie persönlich auch nicht, dann ist er wirklich kalkulierend unterwegs und schenkt das Ding zur Not ab und holt sich seine Takeaways. Da würde ich zu 100% dran glauben, dass das wirklich so ist.
Das mag so sein, ist dann auch ein bisschen eine andere Geschichte als so, wie es jetzt oft in den Medien tatsächlich kolportiert wird. So, ach, LeBron hatte keinen Bock heute, deswegen haben die Cavs das Ding verloren. Das ist halt dieser Rückschluss, der oft gemacht wurde. Nee, das haben sie verloren, weil sie komplett zerhauen wurden. Und das hätten sie auch verloren mit einem LeBron, der 100% Bock gehabt hätte. Aber ich gebe dir den Takeaway, dass er, wenn er merkt, da geht heute nichts und spätestens Mitte, zweites Viertel muss ihm das klar gewesen sein, dass da heute gar nichts zu holen ist, dass er dann halt schaut, dass man den Abend nicht komplett sinnlos verbringt, sondern zumindest versucht, da hier und da nochmal einen kleinen Takeaway mitzunehmen. Ist ja am Ende des Tages auch das Einzige, was du noch machen kannst. Er hätte sich auf den Kopf stellen können in dem Spiel, das hätten sie nicht mehr gedreht. Von daher macht es in dem Fall dann auch Sinn.
Ja, Das stimmt.
So, drittes Thema, was in der Gruppe naturgemäß heiß diskutiert und viel diskutiert wurde, weil wir auch wieder ein bisschen Zuwachs, der da, ich sag mal, sympathiemäßig involviert ist, bekommen haben, sind, man glaubt es kaum, es ist soweit, trust the process, wir reden etwas expliziter über die Philadelphia 76ers. Ich weiß gar nicht, ob das jemals passiert ist bei uns im Podcast. Es gab in den letzten, ja, in dem letzten Jahr, was wir hier an Aufnahmen bisher hinter uns gebracht haben, nicht so wahnsinnig viele Gründe, da explizit drüber zu reden. Im Moment sind sie, man kann es einfach mal so sagen, eines der heißeren Teams im Osten. Es ist unglaublich. Sie haben eine 2-Game-Win-Streak, nennen sie ihr eigen. Sie sind 7-3 aus den letzten 10. Ja, 7-3. Ich musste auch dreimal hingucken. Tatsächlich, die Sixers haben im Moment eine ganz gute Phase. 14 Wins sind es schon. Fairerweise muss man sagen, sind immer noch irgendwie 5,5 hinter Platz 8. Also die Playoff-Ambition, die sollte man vielleicht dann trotz allem, was da gerade richtig läuft, mal so ein bisschen im Zaum halten. Wenn man sich mal die letzten 10 ein bisschen expliziter anguckt, tatsächlich die drittbeste Defense der Liga haben sie da auf einmal hingestellt. Im Net-Rating Platz 15, klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig überragend, aber das ist dann halt Liga-Durchschnitt. Über die Season sind sie da wirklich Platz 28, also drittschlechtestes Team, was die Defense, was das Net-Rating angeht in der Liga. Insofern haben sie da einen guten Stretch. Joel Embiid kriegt immer mal wieder ein paar mehr Minuten. Der Fun-Fact, ich glaube, bei Zach Lowe war es, ging es schon rum, dass sie mit ihm auf dem Court tatsächlich vielleicht sogar ein Playoff-Team wären. Also das Net-Rating mit ihm ist einfach sehr, sehr gut und klar positiv. Das ohne ihn ist atrocious, wie Draymond Green sagen würde. Also es scheint zumindest erstmal in dem Mikrokosmos so, als wären die Sixers endlich ein bisschen auf dem richtigen Weg. Trust the process scheint sich als der richtige Weg rauszukristallisieren. Ist das für dich auch so der einzige Takeaway aus dieser etwas heißeren Phase bei den Sixers? Geht's in die richtige Richtung? Ben Simmons könnte bald zurückkommen. Also alles gut in Philly?
Na, ich würde sagen, dass das mal wieder zeigt, wie es halt funktionieren kann, wenn einfach so ein bisschen Stimmung aufkommt und wenn einfach die Teamstruktur gut ist, weil das ist da und ich finde auch immer, das sieht man auch gerade bei den OKC, die vielleicht auch teilweise ihre Erwartungen gerade so ein bisschen übersteigen, wenn das Team einfach funktioniert mit ihrer Identität und so wie wirklich bei den Thunder, die Leute hinter Westbrook stehen und sagen, komm, das ist unser Guy, wir alles, was er macht, ist gut. So ist es, glaube ich, auch bei Philly. Die lieben Joel Embiid völlig zu Recht und er ist halt auch verdammt gut. Das ist der Takeaway. Und das Team funktioniert. Du hast dann auf einmal einen TJ McConnell, der sehr gut aussieht und einfach Jungs, die sich Mühe geben. Das zeigt sich dann vor allen Dingen in der Defense. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie über diesen Stretch wirklich defensiv sehr gut waren. Defense ist oft tatsächlich auch Kopfsache und letztendlich einfach Bemühung, Anstrengung. Einfach Bock haben, harte Defense zu spielen. Es gibt Leute, die haben bessere Tools als andere. Bloß wenn einfach mehr Effort da ist, wird im Zweifel immer der sich mehr Mühe gibt, bessere Verteidigung spielen als der vielleicht talentierter ist. Von daher ist das das Ding und auch nochmal, um Embiid zu erwähnen, er ist als Rookie eine Sensation und ja, der Stat ist spektakulär, der ist richtig geil, aber was man wirklich auch rausstellen muss, es ist eine absolute Seltenheit, dass vor allen Dingen ein Big Man in die Liga kommt und als Rookie defensiv direkt so einen Impact hat, weil das habe ich schon mal irgendwann mal an den Stats gesagt, er hat extrem gute Zahlen, wirklich gute Stats, was seine Rim Protection angeht, er ist jetzt schon ein überdurchschnittlicher Verteidiger als Big Man und das ist selten, das war Anthony Davis nicht, das waren Kyle Anthony Towns nicht. Also wir können dann die Historie komplett zurückgucken und landen dann wahrscheinlich bei Tim Duncan, der als Rookie ein guter Verteidiger war als Big Man. Einen zweiten gibt's wahrscheinlich tatsächlich nicht. Also das ist selten. Gerade das defensive Potenzial eines Joel Embiid strahlt mich da echt an und macht mir sehr, sehr viel Mut für die Sixers. Offensiv finde ich, dass da viel noch ein bisschen drüber ist, wie gesagt. Bloß auch da ist er unglaublich talentiert. Also wir sollten einfach, wie gesagt, weiterhin alle 27 Daumen drücken, dass der Junge einfach eine lange Karriere haben wird und gesund bleibt und dass da nicht irgendwie eine Freak-Verletzung oder was auch immer das Ganze unterbrechen würde. Weil wenn das passiert, dann sehen wir unglaubliche nächste 10 Jahre von Joel Embiid.
Ja, absolut. Der Kerl ist the real deal, das kann man mittlerweile sagen. Die Defense, die instant da ist bei ihm, hast du angesprochen, ist tatsächlich unfassbar selten. Also ich würde auch sagen, zumindest seit ich mich erinnern kann, außerhalb von Tim Duncan, gab es da wenige, die als Big Man schon direkt instant auf so einem Niveau verteidigen konnten. Offensiv ist er natürlich hier und da noch ein bisschen roh und ein bisschen drüber, aber auch darüber haben wir gesprochen. Der kriegt halt seine Mitte 20 Minuten und da heißt es halt, jeder Ball zu Embiid. Der Junge braucht Raps, der darf ballern, der darf machen, was er will. Und ob der dir 23 Turnover daraus knallt, ist völlig Banane. Der braucht Raps, der muss sich dran gewöhnen, der muss seinen Körper richtig kennenlernen auf dem Niveau und soll einfach machen. Da geht es um nichts anderes im Moment in Philly und das ist auch genau der richtige Weg, glaube ich. Im Moment so eine ganz charmante Situation. So richtig am Tanken sind sie irgendwie nicht. Richtung Playoffs würde ich mal 5 Ausrufezeichen hinter machen, dass das nichts werden wird und das ist auch richtig so. Aber ist es für dich jetzt ein Problem, dass sie da so ein bisschen in between sind? Oder ist das im Prinzip dieses Jahr scheißegal? Hauptsache Embiid kriegt irgendwann mal 34 Minuten und produziert darin 46 Punkte, 37 Rebounds und 12 Blocks und 36 Turnover. Weil wenn man sich die Zahlen pro Possession von Joel Embiid anguckt, das ist nicht nur krass, das ist absolut historisch. Das gab es so in der Form fast noch nie in der Geschichte der NBA, dass jemand als Rookie wirklich so krass am Produzieren ist, was wirklich die reinen Points per Possession angeht. Denn er spielt ja immer noch nicht so wahnsinnig viel, setzt immer noch hier und da mal aus. Also wenn der erstmal richtig voll am Rollen ist, dann kann man sich definitiv freuen. Also nochmal zurück, wo sie am Ende dieses Jahr eintrudeln, ob sie jetzt 9., 10., 11., 12. werden, oder würdest du nach wie vor versuchen, vielleicht tatsächlich nochmal einen fetten Pick abzugreifen? Denn sie sind jetzt ja auch nicht so wahnsinnig weit weg vom Bottom der Eastern Conference.
Ja, das ist echt so ein bisschen schwierige Sache und da bin ich mir auch ein bisschen unsicher, weil man würde jetzt vielleicht sagen, man guckt die letzten Jahre an und sagt, ja komm, das bringt doch nichts. Man hat es ja gesehen, so, man kann nicht immer wieder sich den Topic holen und dann hoffen, dass das die Lösung ist. Oft ist das nicht der richtige Weg. Man muss dazu aber auch sagen, dass bei Philly das so ein bisschen so eine Mischung war aus Pech und dann teilweise auch Unvermögen mit der falschen Entscheidung. Gerade wenn man jetzt mal zu einem Okafor guckt, der mir auch gar nicht so schlecht in Ansätzen letzter Zeit gefällt, vor allen Dingen, wenn er dann auch mal neben Embiid spielen darf. Bloß ist halt ein Problem, da haben sie nun mal eine falsche Entscheidung definitiv getroffen an zwei und ja, aber sehr teilweise war das auch einfach ein bisschen Pech, weil halt die Jahrgänge auch nicht so stark waren und es in der Top 5 nicht so diese absolut klaren Gamechanger gab, aber wir haben immer noch keinen Ben Simmons gesehen. Wenn du mir jetzt erzählst, dass der wirklich sein volles Potenzial ausschöpfen kann, dann würde ich sagen, reicht das erstmal. Dann hast du mit ihm und Joel Embiid wirklich eine Foundation, zwei Franchise-Guys, wenn Simmons denn einer wird, und das reicht. Dann musst du nicht noch weiter suchen, wieder nach der nächsten Lösung, nach dem nächsten Franchise-Guy im Draft. Das funktioniert dann längerfristig auch irgendwann nicht. Dann wäre es mir lieber, die Assets vielleicht zu nutzen, vielleicht wirklich mal zu gucken, was auf dem Trade-Market geht, weil wir wissen es ja, diese Draft-Picks sind unglaublich beliebt, die Sixers könnten potenziell zwei Top-10-Picks haben, da guckt man natürlich immer wieder zu den Lakers und das ist halt auch die Sache, sie haben halt diese Lakers-Versicherung im Hintergrund, deswegen finde ich, müssen sie selber nicht so auf Tanking gehen, es ist relativ wahrscheinlich, dass sie den Lakers-Pick bekommen, sollte er nicht in der Top 3 landen, und dann wäre das okay, dann reicht es auch, wenn der eigene Pick dann vielleicht eher so in der 10er, 12er Range ist, finde ich völlig in Ordnung, und selbst wenn ich auf 2018 gucke, dann würde der Pick wirklich von den Lakers, dann ist er unprotected, dann wieder rübergehen, und ich sehe persönlich bei den Lakers aktuell noch nicht, dass sie im nächsten Jahr so gut sind, dass du da irgendwie sonderlich viel verlierst. Also selbst wenn der aktuell dann nicht rüberkommt, dann hast du 2018 wieder den nächsten Move. Also ich würde tatsächlich als Philly GM langsam gucken, wirklich den Kader einfach besser zu machen mit vernünftigen Jungs, mit Veteran Guys, mit so Young Veterans, deswegen so Typ Harrison Barnes, der wäre jetzt einfach perfekt für das Spiel. Einfach so einer Mitte 20, schon relativ viel Erfahrung, der bereit ist, den nächsten Schritt zu gehen. Das ist der Junge, den die Sixers jetzt aktuell brauchen.
Ja, bin ich definitiv dabei, leider. Würde da gerne dagegen gehen, aber bin ich absolut bei dir. Ich bin eh kein wahnsinniger Freund davon, langfristig zu tanken, weil ich schon glaube, dass sich diese Losing Culture so ein bisschen manifestiert in der Franchise und in den Köpfen der Spieler. Insofern, das haben sie jetzt ein paar Jahre durchgezogen. Gerade durch den Hintergrund der Lakers-Versicherung, wie du es richtig genannt hast, würde ich auch sagen, schau einfach dieses Jahr, lass einfach laufen. Echt, ganz ehrlich, laufen lassen, gucken, was geht. Vielleicht sehen wir Simmons tatsächlich auch nochmal über einen längeren Stretch auf dem Platz, dann kannst du da nochmal schauen, was von dem kommt. Und ganz klar, die Frage, ob du dieses Jahr auch nochmal hart tankst, hängt natürlich auch davon ab, was traust du als Organisation, als Franchise Ben Simmons zu. Wenn du wirklich davon ausgehst, dass auch der so ein bisschen the real deal ist und so gut ist, wie viele es glauben, dann würde ich auch sagen, beweg deine Assets, beweg einen Okafor oder einen Noel, wer es auch immer dann ist. Wahrscheinlich eher Okafor, der hat mir zwar ganz gut gefallen zuletzt, kriegt dann aber mal wieder so ein did not play coach decision, glaube letzte Nacht war es wieder soweit, also es ist so ein bisschen up and down, sie kriegen ihn nicht so richtig genutzt, beweg entweder ihn oder Noel, macht da ein bisschen Platz, hol dir ein paar interessante Assets, die in die Timeline passen, bin ich auch bei dir, so ein Typ Harrison Barnes, nicht, dass der auf dem Markt ist, aber jemand, der dir helfen kann, sportlich direkt, der aber auch noch ein paar gute Jahre vor sich hat und noch nicht so am Ausfaden seiner Prime ist, und schau einfach, wie weit du dann mit Embiid, Simmons plus X dann wirklich kommen kannst, also ich bin da auch definitiv auf dem Boot. Nutz das jetzt, solange es geht, zieh die Stretch oder die Streak, soweit du sie irgendwie pressen kannst. Schau, dass du Simmons auf den Court kriegst und genieß einfach jede Minute Joel Embiid. Das ist deutlich mehr als die Sixers und gerade die Sixers-Fans, Shoutout an Madhead und Co., die letzten Jahre zu ertragen hatten. Also ich würde auch sagen, bisher alles im grünen Bereich in Philly aktuell.
Ja, aber du sprichst wirklich einen absolut entscheidenden Punkt an mit der Losing Culture, weil das wirkt sich ja tatsächlich dann auch wieder auf die Free Agency aus. Wir sprechen ja darüber, das ist, ich sage jetzt Spielertyp Harrison Barnes, weil jemand, der vielleicht nicht unbedingt als Max-Player angesehen wird, der so ein bisschen überbezahlt wird und wo du so einen minimalen Gamble machst. Bloß aktuell, wegen der Losing Culture, sind die Sixers halt überhaupt kein Thema. Und deswegen müssen sie halt aktuell daran arbeiten, dass die sportliche Situation irgendwann so gut ist, dass dann Harrison Barnes da zu den Sixers guckt und sagt, ach, das ist doch gar nicht so schlecht, die Situation. Das kann in den nächsten 2-3 Jahren ja vielleicht richtig was werden. Ich unterschreibe jetzt meinen 4-Jahres-Vertrag. Da müssen sie hinkommen und dafür brauchst du halt erstmal sportlichen Erfolg.
Ja, absolut, bin ich bei dir. Also sieht ganz gut aus in Philly. Ich würde auch sagen, Fuß aufs Gas, gucken, was am Ende dabei rauskommt. Die Playoffs werden es nicht sein. Also den Zahn, glaube ich, muss ich auch allen Fans jetzt mal ziehen. Also für mich gibt es kein Szenario in dieser Welt, in dem die Sixers irgendwie auf Platz 8 hochrutschen dieses Jahr. Es sei denn, Ben Simmons spielt morgen und spielt genauso wie Joel Embiid und davon kann man mal nicht unbedingt ausgehen. Also da muss man dann, glaube ich, auch mal die Kirche ein bisschen im Dorf lassen. Sie sind nach wie vor das Team im Osten mit dem zweitschlechtesten Net-Rating und das nicht einfach so. Also gerade am offensiven Ende sind da noch eine ganze Menge Baustellen, aber im Zweifel einfach genießen und gucken, was geht dieses Jahr.
Ja, ich freue mich aber drauf auf jeden Fall und gerade auch bei Ben Simmons, finde ich, haben sie es halt clever gemacht, gerade auch in der Kombination mit den beiden. Das sind halt Jungs vom Prototyp, auch ein Ben Simmons sollte defensiv nicht jetzt direkt so eine Granate sein vielleicht, aber definitiv auch eher nicht unterdurchschnittlich und so ist das immer einfacher, jemand reinzubekommen in ein Basketballkonstrukt, als jetzt, ich guck mal zu einem Devin Booker, der offensiv so gut sein kann, wie er will. Solange er defensiv halt wirklich absolut diese Drehtür ist, dann ist das halt schwierig und wird einfach immer länger dauern.
Recht hast du. Ich habe nichts mehr zu den Sixers, gehe mal davon aus, dass auch du da nichts mehr beizutragen hast. Würde jetzt noch die letzte, tatsächlich zweite und letzte Hörerfrage heute in den Pott werfen. Heute sind es nur zwei, denn ich habe nicht auf die Uhr geguckt, gefühlt sind wir jetzt schon wieder viel zu lang. Ja, und wir haben einen Großteil der zahlreichen Fragen, erstmal Shoutout an euch dafür, dass da wieder so viel kam. Einen Großteil haben wir passiv durch irgendwelche anderen Themen, durch unser Thema der Woche und durch die drei größeren Themen jetzt eben schon beantwortet. Also seht es uns nach, dass es diesmal nur zwei Fragen, die wir explizit mit reinnehmen geworden sind. Ich glaube, die meisten haben wir in irgendeiner Art und Weise tangiert und besprochen. Und wir haben halt auch leider Gottes nicht Platz für alles. Aber einfach weiter Fragen, bomben, macht uns am meisten Spaß so. Und wir werden versuchen, da möglichst viele jedes Mal mit reinzunehmen. Der gute Tobias Fennemann hat nochmal Schwein gehabt dieses Mal. Der wollte von uns wissen, geht das ständige, in Anführungsstrichen, Übersehen der Travelings euch auch so auf den Sack wie mir? Es sieht scheiße aus und ist, quote, master unfair für die Defense. Das finde ich extrem überragend, die Formulierung erstmal. Also Shoutout dafür, master unfair, finde ich extrem geil. Ich glaube, parallel dazu, kurze Zeit später, kam im Prinzip heute nochmal ein Video von gestern, wo Westbrook beim Inbound den Ball nimmt und so gefühlt in Hausschuhen mit dem Ball in der Hand so Richtung Mittellinie schlendert und einfach es nicht für nötig hält, dabei zu dribbeln. War natürlich ein klares Travel irgendwie, der Schiri steht direkt daneben, guckt ihn an und es interessiert ihn nicht. Um meine Meinung, bevor du dich gleich austoben darfst, mal ganz kurz vorweg zu schieben, sowas ist mir relativ Banane. Ich finde es irgendwie bescheuert, es nicht zu callen, weil jeder sieht, also jeder, original, jeder im Stadion, jeder, der irgendwo am Rechner oder am Fernseher sitzt und sich das Spiel anguckt, sieht, dass das ein Travel ist, also call's halt und lass es nicht einfach so durchrutschen, aber damit habe ich weniger Probleme, weil er sich halt keinen Vorteil verschafft. Ob er dann einmal dribbelt, während er da irgendwo bei sich an der eigenen Baseline rumeiert, das ist mir relativ egal. Aber dieses klassische Travel, was es wirklich in gefühlt fast jeder dritten offensiven Possession mittlerweile gibt, was jeder sieht und nie gecallt wird, mir geht's extrem auf den Sack. Also ich bin da ganz bei Tobi. Ich kann es nicht verstehen, warum man es nicht callt. Es gibt diese Regel, also call sie halt. Also was soll's denn, wenn du dir dadurch offensichtlich einen Vorteil verschaffst und es der Defense praktisch unmöglich machst, dich wirklich zu verteidigen, weil du irgendwie 7 bis 9 Schritte machst, dann finde ich es einfach daneben, wenn es jeder sieht und auch die Refs sehen es. Also deswegen finde ich das Übersehen auch völlig zu Recht, in Anführungsstrichen. Da kannst du mir nicht erzählen, dass die meisten dieser Travels nicht gesehen werden. Die sind absolut offensichtlich. Also bitte call sie halt. Also ich bin da absolut bei Tobi. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie anders siehst.
Ja, vielleicht ein bisschen minimal anders. Also es ist immer so ein bisschen ambivalente Sache einfach. Gerade auch, also im Prinzip sind wir uns einig, solange man sich keinen Vorteil damit verschafft, dann ist es mir auch, kann ich einigermaßen drüber hinwegsehen. Ich würde sich auch oft drüber lustig gemacht, so klassisch diese Fastbreak-Situation, da wird wirklich, also 3 aus 4 Situationen wird da getravelt, wenn einer ja wirklich frei auf den Korb zuläuft und halt einen krachenden Dunk halt macht. Bloß dann ist halt die Frage, was wollt ihr? Wollt ihr, dass die Regel zu 100% gecallt wird und dann jemand halt wirklich seine Schritte koordinieren muss und im Zweifel nur ein Layup macht? Oder wollt ihr, dass einer halt da 2-3 Schritte zu viel macht und dann halt wirklich einen spektakulären Dunk macht? So, da muss halt jeder in den Spiegel gucken und ganz ehrlich sich beantworten, was will er? Und da muss ich sagen, bin ich persönlich bereit, dann den Kompromiss einzugehen, dass halt der ein oder andere Travel übersehen wird und wir dafür einfach Show sehen und das den Sport letztendlich dann auch so ein kleines bisschen voranbringt. Was mich persönlich dann aber doch absolut stört, sind halt, wie gesagt, die Situationen, wo sich ganz klar einen Vorteil verschafft wird. Das ist so klassisch, da hat die NBA inzwischen auch ein bisschen dran gearbeitet, so diese Triple-Threat-Situation, wo dann einfach der erste Schritt gemacht wird, bevor der Ball halt Richtung Boden geht. Das sind dann halt Sachen, die sind tatsächlich einfach unfair, und was mich auch persönlich aufregt, sind so Post-Up-Situationen, wo einfach 27 mal der Pivot-Foot bewegt wird und das Ganze einfach dann absolut unrealistisch ist. Also auf so wirklich diese entscheidenden Sachen, gerade auch wenn die Defense dran ist, da müssen die Refs meiner Meinung nach einen besseren Job machen, und das stört mich dann auch, aber solange Situationen sind, die halt eh mit einem Korb-Erfolg enden würden oder die quasi völlig egal sind, wie halt ein Westbrook, der halt mit dem Ball in der Hand 4 Schritte macht oder 5, ist halt echt eine witzige Situation, aber das ist halt nicht sowas, was jetzt unbedingt für mich akut geändert werden muss.
Ja, da bin ich da, glaube ich, im Prinzip dann doch bei dir. Also im Prinzip würde ich das unterschreiben soweit. Man muss halt ein bisschen auch da mal wieder das richtige Maß finden. Das von Westbrook gestern, finde ich auch, kannst du durchwinken, mein Gott. Er kann sich halt auch einfach angewöhnen zu dribbeln. Es tut ihm halt auch nicht weh. Aber da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass man es callen muss. Diese klassischen, gerade im Post-Up-Dinger, die gehen mir auch auf den Sack. Also da muss die NBA definitiv einen besseren Job machen. Aber du hast schon völlig recht, man muss dann halt auch, es muss einem bewusst sein, man muss sich im Klaren sein, was der Umkehrschluss ist, dass du dann im Zweifel ein bisschen weniger Spektakel, ein bisschen weniger Athletik hier und da mal sehen wirst, wenn man sich dann hardcore auf seine Schritte und die Koordinierung da irgendwie konzentrieren muss. Insofern, richtiger Mittelweg, gesunder Mittelweg ist, glaube ich, wie immer der richtige Weg da. Wir wollen nochmal ranken zum Abschluss. Ich glaube, das war eine Frage. War es der gute JaVale? Kann das sein?
Ja, tatsächlich, aber bevor du jetzt hier, muss ich jetzt natürlich auch noch hier meine Army hier jetzt mal ehren, weil wir haben wirklich viele Fragen bekommen. Das hast du natürlich schon gesagt, aber ich will kurz durchreiten. Also alle, die Fragen gestellt haben, vielen Dank dafür, und ich möchte nur dafür kurz mal ein paar Shoutouts verteilen. An Tim Granini, Hamid, Tuku, Tom Schneider, Eric Generic, Alexander Fokerer, Triple Terry Day, Florian Kühne ist auch mit dabei gewesen, Nick Schari, Stefan Haker, Max Wakentin, Simon Maurer, Matt Head hatten wir dabei. Shit, der hätte keinen Shoutout kriegen können. Naja, egal. Thierry Misama, auch mit dabei. Vielen Dank für die Frage. JaVale McGee, Corto Devin, Max Ole Pilgs, Konstantin Frey, Max Mai, Aaron Hahn, Samaras, Dennis Reichwein und Nils Schröttler. Vielen Dank.
Sehr stabil. Also du näherst dich immer mehr Lee Ellis an, was die Twitter Army angeht. Also Shoutout an dich auf jeden Fall. Machst einen guten Job. Diese Army muss wachsen, sie muss konstant bleiben und ja, tatsächlich, sie muss wachsen. Also haut eure Fragen raus. Ich will, dass du hier nächstes Mal 2,5 Minuten am Stück vorlesen musst und absoluten Krach bekommst irgendwann. Also Shoutout an euch alle für die Fragen. Der gute JaVale wollte, glaube ich, von uns wissen, denn wir wollen ja auch im Vögel immer mal wieder ranken. Nicht jedes Mal, aber im Moment machen wir es bisher fast jedes Mal. Der wollte von uns wissen, was sind für uns die Top 5 schönsten Jump Shots in der NBA? Ich bin relativ straight on gegangen, glaube ich. Du hast da ein bisschen tiefer gebuddelt, beziehungsweise bist ein bisschen out of the box gegangen. Insofern hoffe ich, dass wir uns nicht allzu sehr doppeln, denn es gibt da natürlich so ein paar klassische Kandidaten. Bin gespannt, würde einfach direkt vorlegen mit meiner Nummer 5, wenn du nichts dagegen hast, sonst musst du schreien. Mein Platz 5 der schönsten Jumpshots der NBA, da bin ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, in die Historie gegangen. Er spielt noch, das war für mich das Kriterium. Jason Terry hat für mich einen underrateden Jumpshot. Ich mag ihn, er hat eine wunderschöne Rückwärtsrotation. Also da ist wirklich, wenn der Ball swish durchgeht, dann sieht das richtig schön aus. Er bleibt noch so eine halbe Sekunde länger wirklich im Netz als bei anderen, dreht sich nochmal so ein bisschen und fällt dann raus. Dann der Jubel hinten raus, sein Jet, den mag ich natürlich super gerne. Durch 2011, gerade die Serie gegen die Lakers und auch dann die Finals-Serie, hat man ihn oft genug betrachten dürfen. Ich finde, für seine Größe, er hat für mich einfach einen sehr, sehr schönen Jumpshot, von daher hat er es bei mir knapp reingeschafft.
Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte einen ähnlichen Kandidaten, habe ihn dann aber nicht genommen, weil es ja schon eigentlich ums aktuelle Spielgeschehen geht und ich ihn da minimal ausgeklammert habe. Das war für mich ein ähnlicher Kandidat, auch ein absoluter Experte von draußen. Mike Miller hätte ich an sich gerne mit reingenommen, aber weil er nun mal quasi effektiv nicht mehr auf dem Court steht aktuell, habe ich es gelassen. Aber ansonsten auch einfach ein geiler Werfer. Ist jetzt nicht so wunderschön, sein Wurf, aber fand ich einfach immer extrem herrlich, ihm zuzusehen. Also es war ja irgendwann auch mal die Frage, Lieblings-Rotation-Spieler so aller Zeiten, da ist Mike Miller für mich ganz vorne mit dabei. Ich habe aber einen anderen Kandidaten genommen und das ist so ein bisschen under the radar eventuell, weil es jemand ist, der mit seinem Jumpshot eigentlich nicht so sonderlich effektiv ist. Aber was ich wirklich liebe, wunderschön finde, ist gerade der Pull-Up-Jumper von Russell Westbrook. Ich finde es wirklich überragend. Also ich finde seine Shot-Motion, die ist nicht Bilderbuch, aber ich finde, es sieht einfach extrem geil aus. Also erstmal, dass er wirklich so ausspringt, dass er so hoch in der Luft ist und sein schneller Release, dass er die Arme dann direkt wieder runternimmt, ist jetzt auch nicht Textbook, wird sicher halt nicht so beigebracht, aber ich finde, es sieht richtig geil aus, von daher mein Platz 5.
bin ich voll dabei. Also den habe ich nicht in meiner Liste, weil ich dann wirklich schon auf den klassischen, auf die Shooting-Form mehr oder weniger gegangen bin, ob ich sie schön finde oder nicht und mehr oder weniger ausgeblendet habe, was ich von dem Spieler halte. Aber im Prinzip, klar, den Transition-Pull-Up von Westbrook, den muss man einfach mögen. Er sieht irgendwie seltsam aus, er steht da wie so ein Streichholz in der Luft, hat eine relativ komische Wurfbewegung, klappt auch nur so ein bisschen ab, also erinnert mich immer mal so ein bisschen an so einen Hobby-Darter, der da einfach den Wurf nicht wirklich durchzieht, nicht zu Ende führt, sondern nur so ein bisschen wegspritzt, aber irgendwie geil. Also ich bin da auch absolut ein Fan von. Mein Platz 4 wiederum ist wieder absolut straight on Kyle Korver. Ich mag nicht seinen klassischen Release, sondern wir haben im letzten Podcast, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich liebe seine Oberkörperstabilität. Das ist für mich absolut abgefahren. Wenn man es mal selber probiert hat, ein JJ Redick kann das im Prinzip ähnlich. Wirklich kommt aus der Ecke hochgecurlt und muss im absoluten Vollsprint, fängt da den Ball und bombt dir dann top of the key da mehr oder weniger den Dreier rein. Und wenn man das mal probiert, ist es einfach unfassbar. Ich habe es auf dem Freiplatz mal versucht. Zum Glück gibt es kein Video davon. Also da war ich nah an zahlreichen Verletzungen und habe im Prinzip überhaupt selten die Richtung des Rims wirklich erwischt. Es ist unfassbar schwer. Und ich finde diese Oberkörperstabilität bei Kyle Korver einfach wunderschön. Natürlich ist er einer der geilsten Shooter überhaupt, gerade was so den Dreier angeht. Aber das finde ich bei ihm einfach unfassbar faszinierend. Prinzipiell hättest du auch JJ Redick hier reinschreiben können. Das ist im Prinzip das Gleiche in grün. Finde ich maximal beeindruckend, wie man gerade gegen die Hand bei Korver so oft dann da wirklich so stabil bleiben kann und das Ding reinbomben kann. Außerdem wollte ich das Wort stabil noch ein paar Mal reinsneaken, insofern kein Korver an 4.
Ja, das passt so perfekt, weil bei mir steht JJ Redick an 4 aus ähnlichen Gründen. Läuft. Nee, also du hast völlig recht, gerade der Fader von Kyle Korver ist wunderschön. Ich finde aber seinen offenen Wurf wirklich für mich, der ist natürlich der ist super hässlich und sehr effektiv, aber ich finde ihn nicht schön. Also ich finde ihn für mein Empfinden einfach nicht schön genug und da würde ich so als klassischem Shooter würde ich JJ Redick da so ein bisschen die Nase vorne geben, dass ich einfach seinen Wurf insgesamt auch aus ähnlichen Gründen, weil auch sein Fader, das ist wirklich spektakulär, dass beide das so wahnsinnig gut können aus dem Vollsprint zur Seite. Sehr, sehr schöne Sache. Also JJ Redick für mich so einer der klassischen Kandidaten, der natürlich mit bei sein muss. Ich sag's auch mal davor, du hast schon angekündigt, ein Curry, ein Thompson und so weiter, die werden alle in meiner Liste nicht sein, weil es für mich zu offensichtlich ist. Aber ja, kurz mal geteasert, du darfst weitermachen, Platz 3.
Ja, kurz mal geteasert und natürlich bei mir direkt einen aus der Liste genommen. Vielen Dank auch dafür. Mein Platz 3 allerdings ist ein bisschen für mich, under the radar ist es eigentlich nicht ernsthaft, aber für mich ist es Wesley Matthews. Finde ich, hat einen underrateden Wurf. Was ich bei ihm ganz faszinierend finde, er springt echt nicht besonders hoch. Also er pumpt sich eigentlich nur so ein paar Zentimeter vom Boden hoch, hat aber ein sensationelles Timing. Also bei ihm ist wirklich so das Thema gar nicht so die Oberkörper-Shooting-Form, sondern das Timing finde ich bei ihm sensationell. Also wenn man bei 2K zocken würde mit ihm, muss es eigentlich Bock machen. Ich habe, glaube ich, noch nie mit ihm gespielt, aber ich glaube, ich würde mal Nostradamusen, 85% hätte ich grünen Release bei ihm. Also da bin ich mir sehr sicher. Der hat einfach so dieses schöne, nur so ein bisschen hochpumpen, viel aus den Beinen, aber irgendwie dann nicht so in die vertikale, laterale Höhe, aber macht für mich einfach einen schönen Job, hat dann natürlich den schönen Release, einen schönen Follow-Through mit dem Arm, kippt schön ab, also das können sie im Prinzip fast alle, die Shooter, aber bei ihm finde ich das Gesamtkonstrukt aus Timing einfach sehr, sehr geil, von daher bei mir Platz 3.
Finde ich auch sehr schön, also ist verdient. Underrated würde ich gar nicht unbedingt mal so sagen. Ich meine, er ist ja schon als Scharfschütze bekannt und so und dass der Wurf schön ist, wissen glaube ich auch viele, aber ist absolut verdient, würde ich sagen. Ansonsten, wenn ich gerade an dich denke, der deutsche Marco Bellinelli hat es wahrscheinlich bei dir auch nicht reingeschafft, oder?
Nee, leider Gottes nicht tatsächlich.
Ja, schade. Aber gut, dann mache ich mit meiner 3 weiter. Die ist so ein bisschen under the radar, weil ich finde, wenn man ihn spielen sieht, ist es offensichtlich, dass sein Wurf wunderschön ist, aber weil er einfach, ja, leider nicht ganz so gut ist, fliegt er dann doch so ein kleines bisschen unterm Radar. Das ist für mich Ben McLemore, der wirklich also ein Bilderbuchwurf hat. Da spricht eigentlich, wenn du ihm werfen siehst, spricht da nichts gegen, dass er nicht mindestens genauso gut ist wie zum Beispiel ein Bradley Beal, der auch für einen sehr schönen Wurf bekannt ist. Also da stimmt eigentlich alles. Ganz so oft trifft der gute Ben dann leider doch nicht. Das ist ein bisschen schade, aber rein von der Ästhetik seines Wurfs ist das schon große Klasse.
Ja, bin ich dabei. Habe ich nicht mit in der Liste, aber hätte es absolut verdient. Also der Wurf an sich, wenn man wirklich die Shooting-Form, den reinen Wurf, unabhängig vom Spieler bewertet, gehört er eigentlich mit rein. Der ist wunderschön. Bei mir ist er nicht mit drin. Bei mir ist so ein bisschen aus Nostalgie, ist tatsächlich Melo an 2 gerutscht. Ich finde diesen absolut quicken Release, diesen schnellen Release einfach geil. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Westbrook. Er geht auch sehr lateral hoch, streckt die Beine schön durch. Ich erinnere mich immer so ein bisschen daran, wenn ich früher als Kind vom Zehner gesprungen bin, mit maximalem Schiss in der Hose hinten, wirklich nur noch runtergesprungen, wie so ein Brett, Füße nach unten und einfach durchgefallen. Ähnlich macht Melo das bei seinem Jumper und ich finde diesen schnellen Release einfach total geil. Es ist praktisch nicht zu verteidigen. Der Wurf ist eigentlich für mich auch nicht klassisch schön, aber irgendwie hat er was. Der hat halt Swag, der hat Style. Also im Prinzip jeder Borderline-NBA-Fan, dem du einfach nur nur ohne viel Bild und ohne viel Kommentar die Shooting Motion zeigst, ohne dass man erkennt, wer das ist. 98% werden Mellos Wurf sofort erkennen und das finde ich halt geil. Das ist bei Westbrook ähnlich. Also ich glaube, jetzt irgendwie Bradley Beal und sonst wen zu unterscheiden, ist ein bisschen schwieriger. Das ist einfach eine perfekte Shooting Motion. Aber bei Mello ist es halt so ein absoluter Signature-Move und den finde ich geil. Von daher knapp Platz 2 bei mir.
Er geht also lateral hoch. Das würde ich gerne
mal sehen. Lateral hoch. Aussieht.
Herrlich. Nee, aber wir sind uns 100% einig, weil auch bei mir steht Mello an der 2. Und eigentlich aus komplett den gleichen Gründen. Das ist für mich Westbrook in nochmal geiler, weil der Wurf halt tatsächlich dazu auch noch sehr effektiv ist. Ich stehe mega auf diese Quick Releases. Also auch jedes Mal, wenn ich mir einen Spieler erstelle bei 2K, lege ich da immer sehr viel Wert drauf, dass mein Spieler auf jeden Fall einen sehr, sehr schnellen Release hat. Ich finde das einfach geil, sieht schön aus. Von daher verdienter Platz 2.
So, bei meinem Platz 1 hast du eben schon gespoilert, will ich überhaupt nicht viel zu sagen. Ist total langweilig, aber mein Gott, es ist für mich der schönste Jumpshot, den man haben kann. Es ist, hier steht auch nur ein Wort bei mir, hier steht Clay, Punkt, und dahinter steht Perfection. Also es ist für mich der Inbegriff des schönsten Wurfs, den man haben kann. Ray Allen durfte ich natürlich nicht mit reinnehmen, weil er nicht mehr spielt. Der ist im Prinzip auf einem ähnlichen Niveau. Clay ist für mich der mit Abstand schönste Wurf, den man haben kann. Period. Fun Fact dazu, tatsächlich Stephen Curry hat natürlich einen der gefährlichsten, vielleicht den besten Wurf überhaupt. Ich finde ihn nicht schön. Also ich finde ihn einfach tatsächlich nicht schön. Ich habe ihn nicht rausgelassen, weil er langweilig ist. Ich mag Stephen Currys Release nicht. So, und den von Clay finde ich überragend. Absolute Perfektion, von daher für mich Platz 1.
Ja, das ist halt so ein bisschen die Sache, wie man das auslegt, weil ich finde, da kann man viele Parallelen ziehen, auch wenn man jetzt mal so an Frauen denkt oder was auch immer. Selten würde man, glaube ich, die Frau als persönlich am schönsten empfinden, die jetzt irgendwie ein perfektes Aussehen hat oder was auch immer. Ja, oft sind das dann so kleine Makel vielleicht, auch die man dann besonders interessant findet. Und deswegen muss ich auch sagen, ich finde Steph Currys Shot auf jeden Fall, ja, ästhetisch befriedigender als den von Klay Thompson. Mir ist der ist selbstverständlich perfekt. Es ist der beste Wurf der NBA, den es wahrscheinlich jemals gab. Aber es ist halt fast schon mechanisch, wie gut er ist. Der ist jedes Mal gleich. Und bei Curry ist das halt auch das. Das ist teilweise sehr, sehr unorthodox, was er macht. Und der ist auch nicht immer gleich, der Wurf. Aber das macht ihn eigentlich gerade so spektakulär. Von daher würde ich da eigentlich so ein bisschen die Nase vorn haben.
So. Kann ich absolut nachvollziehen.
Gott, Sarah macht gerade im Hintergrund vor, wie, weil sie hat auch immer, wir hatten den Basketballkurs zusammen und sie dachte auch immer, sie ist Steph Curry. Sie hat einfach immer geworfen. Das war so geil.
Und was ja, für eine gut. Quote, oder wer ist sie eigentlich? Also sie dachte, sie wäre Steph Curry. Wo würdest du sie einsortieren? Was ist ihr echtes Pendant?
Vielleicht dann doch eher mein Platz 1 an einem schlechten Tag, nämlich J.R. Smith.
Oha.
Nee, also sie hat ab und zu mal ganz gut einen reingenagelt, aber die Quoten von Curry konnte sie natürlich nicht ganz liefern. Einmal drei hintereinander erfahre ich gerade. Ich habe selber auch, ich war live mit dabei, das stimmt tatsächlich. Es war ein bisschen crazy. Naja, aber kommen wir jetzt zu meinem Platz 1 und das ist wirklich... Oh Gott, ey. Sie hijackt hier gerade den Podcast. Aber das ist völlig in Ordnung. Man muss eine stabile Leistung einfach mal würdigen. 3 aus 3 ist sie gegangen in unserem Basketballkurs. Das wird also besser als ich, muss ich dazu sagen. Aber meine 3er-Leistung kennt ihr ja alle schon aus dem besagten Video. Na gut. Also, jetzt mein Platz 1. Völlig verdient. Ist für mich einfach jetzt genau diese Sache. Ist er der beste Werfer, den es jemals gab? Oder ist es theoretisch der beste Wurf? Nicht unbedingt, aber ich finde den Wurf wirklich unglaublich schön. Und es ist halt der von J.R. Swish. Und finde ich einfach herrlich. Also, viele Würfe, auch gerade wenn er diese wilden Würfe nimmt, so die so faden. Ich habe bei ihm tatsächlich immer ein gutes Gefühl. Und das ist auch für mich ein Kriterium gewesen, bei wem denke ich, wenn er loswirft, dass er trifft. Das ist bei Westbrook so. Er trifft deutlich weniger, als ich es vermute. Jedes Mal, wenn ich Westbrook sehe mit seinem Pull-Up-Ding, denke ich einfach immer, der geht jetzt rein. So, es ist zwar nicht immer so, aber auch bei JR, jedes Mal, wenn er da das Ding released, habe ich eigentlich ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das Ding reingehen könnte. Egal, wie wild der Wurf ist. Ich finde ihn wunderschön und deswegen mein Platz 1.
Kann ich nachvollziehen. Bei mir hat es nicht ganz mit reingeschafft, aber ist im Prinzip einer der ersten Snaps. Hat einen sehr, sehr schönen Wurf. Was ich feiere bei ihm ist halt, dass der Wurf hochprozentiger wird, je besser er contestet ist. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Aber im Prinzip ist die Regel bei J.R. Smith, je offener er ist, umso eher frage ich mich, ob er ihn diesmal tatsächlich sinkt oder nicht. Und sobald du das Gefühl hast, er fadet so ein bisschen und es kommt noch einer zum Closeout und ist eng dran, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, das Ding fällt sowas von Swish durch. Also irgendwie braucht der Junge das. Passt ein bisschen zu dem, wie man seinen Charakter bewertet oder einschätzt, sofern man es tatsächlich von außen beurteilen kann. Er ist halt ein Typ mit Klöten bis nach Meppen, ist so ein swaggy Typ. Von daher kann ich verstehen, dass er auf 1 ist. Hätte mich auch gewundert, wenn es jemand anders gewesen wäre.
Ja, sehr stabil.
So, aber also dann sind wir im Prinzip durch.
Eine Stunde 40 fast, also das ist wirklich eine absolute Katastrophe. Das Ding ist, die Hörer werden sich freuen und jetzt kann man uns das dann als negativ auslegen, wenn wir im Nachhinein das dann irgendwann mal schaffen, unser eigentliches Ziel. Also wir hatten uns eigentlich vorgestellt, dass der Vögli so ein Stündchen ist, kurz, knapp, kompakt, richtig stabile Nummer und jetzt ist das Ganze schon wieder so ein bisschen ausgeufert. Also da müssen wir an uns arbeiten. müssen wir im Nachhinein mal analysieren, woran es wieder lag. Aber ansonsten würde ich sagen, war das eine extrem stabile zweite Folge des Vöglis. Also hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und da wir keine weiteren Shoutouts vergeben, sind wir, glaube ich, auch durch.
Ja, so ist es. Also wir müssen das Ding definitiv Richtung 60 Minuten bringen. Ansonsten ist das ganze Konzept dahinter mehr oder weniger obsolet und rennt uns so ein bisschen davon.
Sarah, aber
das
werden wir früher oder später hinbekommen. Kannst du Sarah kurz einen Shoutout geben, sonst ist es nicht.
Absolutes Shoutout an Deathly Sharpshooter Sarah. Auf jeden Fall für ihre 3 aus 3 hat sie verdient. Sie ist die beste Shooterin. Sie ist es. Gut. Also Shoutout an euch alle für eure Partizipation hier. Wir melden uns wahrscheinlich am Wochenende, würde ich mal behaupten, mit der nächsten normalen Episode. Das war der übertrieben stabile zweite Vögli. Geil.
Sehr geil. Also ich gehe jetzt erstmal eine Runde lateral nach oben hier nach dem Podcast und dann sehen wir weiter. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Hau ab,
Mal.
Du Penner. Chill.
Ins Gesicht von Stoudemire.